Hör mal, bist du eigentlich Schalke-Mitglied?
Ja.
Ja, da können wir uns ja duzen.
Okay, ich bin Gerrit.
Blauer Salon, Episode 36. Heute mal Spezialthema Konzernbilanz. Das wird eine harte Sendung. Da müssen wir uns konzentrieren, sowohl beim Aufnehmen als auch beim Zuhören. Wer jetzt meint, der könnte nebenbei noch ein bisschen Bügelwäsche machen, mitnichten. Heute an meiner Seite der Elmar. Hi Elmex.
Hi, grüß dich, Depo. Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sitzen hier freitags morgens 10 Uhr. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Elmex, gestern habe ich dich um 12 Uhr verabschiedet. Da warst du eigentlich voll.
Ja, um 2:30 ging es dann aber wieder. Da
und
war ich wieder nüchtern.
Jetzt sitzt du hier wie der Frühling. Es ist unfassbar. Und wir haben einen besonderen Gast, Elmar. Stell du ihn nochmal kurz vor.
Es ist Dr. Gerrit Brösel. Das klingt schlimmer, als es ist, denn er ist Schalker. Aber wir haben gesagt, von diesem Thema Finanzen, Bilanzen und so weiter kennen wir uns nicht genug aus. Und wir suchen uns mal einen richtigen Experten. Und so klein wie die Welt ist, haben wir den auch relativ schnell gefunden. Und ja, jetzt sind wir da. Und vielleicht kann Gerrit, dem ich jetzt mal das Wort gebe, auch mal selber ein bisschen was zu seinem Lebenslauf sagen.
Ja, vielen Dank. Ich bin Gerrit, Gerrit Brösel ganz konkret, und ich arbeite am Rande des Ruhrgebiets, kann man sagen, nämlich in Hagen, an der Fernuniversität in Hagen, und bin dort seit einigen Jahren, konkret 2011, Professor für Betriebswirtschaftslehre, konkret Wirtschaftsprüfung.
In mir zuckt sich alles zusammen.
Ja. Und in dem Zusammenhang hat man viel mit solchen Abschlüssen wie dieser, der auch von Schalke jetzt vorgelegt wurde, zu tun. Erklärt den Studenten, wie diese erstellt werden, erklärt den Studenten, wie diese analysiert werden. Und ja, wenn ich helfen kann, versuche ich jetzt hier auch ein bisschen Licht ins dunkle Königsblau zu bringen.
Super. Und gerade, wie wir beim Intro festgestellt haben, können wir uns ja duzen. Also sage ich du, Herr Professor.
Ja.
Und bevor wir aber reingehen, müssen wir zwei Sachen korrigieren. Also letzte Episode habe ich nicht ein bisschen Quatsch erzählt. Ne? Das wäre ja noch nie passiert.
Nein. Aber konnte das passieren?
Choupo-Moting ist gar nicht für Kohle gekommen und für Kohle gegangen, sondern der ist sowohl ablösefrei als auch ablösefrei gekommen und gegangen. Also dafür Entschuldigung. Und der Carsten Jahn, unser Lieblingsdoktor, also du bist auch unser Lieblingsdoktor, aber der Carsten ist unser Lieblingsdoktor. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Strafe für das Pyroabzünden in Mainz gar nicht für den normalsterblichen Bürger mit 2000 netto gar nicht 2 Snickers kostet, sondern 20. Ja, also dafür möchte ich mich entschuldigen. 3 Satz habe ich nicht gekonnt. Pardon.
Ja, ich hoffe, das ist heute.
Aber jetzt haben wir einen Profi.
Genau, also so um den Faktor 10 verhauen wir uns heute hoffentlich nicht.
Ja, wir haben ja mehr Nullen jetzt hier an den Zahlen, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Elmar, Spiel in Wolfsburg müssen wir, wie hast du gerade im Vorgespräch formuliert, eine kurze sportliche Einordnung machen wir, ne?
Ja, eine kurze sportliche, eine kleine sportliche Einordnung. Und ich glaube, das Spiel
war geil, oder?
War wieder richtig gut.
Richtig geil.
Also Mainz und Hertha wurden nochmal getoppt, höchst, oder weiß ich nicht genau, aber es reiht sich, glaube ich, ganz gut ein, sowohl vom Ergebnis her als auch so ein bisschen vom Auftritt. Aber mittlerweile finden wir gerade das ja eigentlich geil. Also ja, wenn schon ein schlechtester Zweiter aller Zeiten, dann aber auch noch mit richtig
der allerschlechteste Zweiter aller Zeiten.
Mit Fußball zum Abgewöhnen.
Und, ich würde mich so ärgern, wenn ich Dritter wäre. Ne?
Ne, mit gehaltenem Elfmeter des Gegners und dann irgendwie ein
schönes Kacktor.
Genau. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist die Länderspielpause jetzt nicht so ganz verkehrt, da kann man nochmal vielleicht so ein bisschen ruckeln für den Endspurt, sportlich gesehen, dass Schalke so viele Punkte davor geholt hat, das macht sich einfach gut, weil diese anderen aus der Nachbarstadt oder
der schlechteste Dritte aller Zeiten.
Genau, die sitzen uns ja auch im Nacken, die haben irgendwie sportlich, glaube ich, mittlerweile das gleiche Konzept, also viele Punkte, wenig Fußball, aber wir machen jetzt mal so weiter, wenn wir am Ende dann immer noch einen Punkt vor denen sind, dann sind wir alle glücklich.
Dann lass doch noch mal kurz über Max Meyer reden. Wie läuft's mit Max Meyer bei dir?
Bei mir ist hervorragend. Wir haben weiterhin keinen Kontakt. Aber ich glaube, bei Sennheim ist das gar nicht so viel anders. Also ich habe da jetzt nur noch einmal so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, dass das tatsächlich irgendwie, ich glaube, Heidel sich mittlerweile entspannt zurücklehnt und guckt, ob da aus Beratersicht nochmal irgendwas kommt. Also war so richtig viel hat, glaube ich, Rogon da auch nicht im Köcher, um zu sagen, ja, hier, also Tottenham, aber und am Ende könnte ich mir fast vorstellen, dass die relativ kleine Brötchen backen müssen und Max dann doch verlängert.
Es gab so eine schöne, in den letzten zwei Wochen gab es so eine schöne Meldung, weiß man nicht, ob die war, aber die war einfach so schön, wie dass der den bei Barcelona angepriesen hat und die bei Barcelona gesagt haben, wer? Hau ab. Insofern ein bisschen tragisch, aber auch ein bisschen lustig, wir nehmen das so zur Kenntnis. Kommen wir jetzt zum spannenden Teil der Sendung. Jetzt müssen wir uns konzentrieren, ja?
Ja.
Also Ohren gespitzt. Gerrit, wie liest sich die Konzernbilanz? Was ist überhaupt eine Konzernbilanz und wieso sind wir eingetragener Verein und haben eine Konzernbilanz?
Warum sind wir überhaupt hier? Ja, also letztendlich hat das auch viel zu tun mit der Anleihe, die Schalke dort herausgegeben hat und letztendlich publizitätspflichtig ist. Das heißt, sie müssen die Zahlen in dem Zusammenhang veröffentlichen.
Ach, das ist gar keine freiwillige Leistung. Anleihe müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Schalke 04 hat gesagt, gebt uns doch ein bisschen Geld. Dafür kriegt ihr, ich glaube, 6% Zinsen über 4 Jahre?
Die Prozentsätze weiß ich nicht mehr.
Also okay, aber
steht auch so nicht in dem in den Unterlagen jetzt drin. Die könnte man natürlich recherchieren. Ich selbst habe nichts dort gezeichnet.
Es geht nur, es geht halt darum, dass ihr alle Schalke Geld leihen konntet und Schalke hat das zu einem marktüberüblichen Kurs verzinst, soweit kann ich mich noch erinnern. Und daraus ergibt sich, dass Schalke 04 jetzt einmal im Jahr so eine Konzernbilanz veröffentlichen muss. Das scheint der Transparenz zu dienen für Anleihe. Du hast keine Kohle gezeichnet.
Ich kann es aber dann trotzdem lesen, weil das an alle, die uns hören, das im Netz heruntergeladen werden kann. Also dann sieht man nicht nur, was in den Pressekonferenzen darüber gesprochen wird, sondern man kann die Zahlen dort, die wir auch hier vorliegen haben, alle sehen, alle lesen. Aber was hinter den Zahlen steht, das weiß man nicht so recht. Sowohl im was sich da für Konsequenzen ergeben, als auch, was eigentlich die Ursache hinter den Zahlen ist, weil die Leistung hier, die Zahlen zu veröffentlichen, da gibt es gesetzliche Grundlagen und die wurden erfüllt, nicht mehr und nicht weniger.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass wenn man über so eine Konzernbilanz redet, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil wenn wir jetzt sagen, das liest sich alles scheiße und der, also jetzt würde man das auf meine Aktiengesellschaft, die wir Gott sei Dank nicht sind, würde das dann dazu führen, dass erstmal der Kurs von Schalke 04 runterbricht. Jetzt haben wir nicht so viel Einfluss mit diesem Podcast, wie wir uns wünschen würden, aber was hat es damit auf sich? Also wir müssen jetzt aufpassen, wie wir es kommunizieren, oder?
Nein, der Kurs, wenn wir eine Aktiengesellschaft wären, ist ja der Kurs abhängig von den zukünftigen Erwartungen. Und wenn wir in unserem Gespräch die Lage so darstellen, sind letztendlich alles Vermutungen, die wir hier sagen, weil wir können ja nicht hinter die Zahlen genau gucken, wir wissen nicht, was wirklich im Detail da passiert ist, weil das ist alles komprimiert auf eine oder mehrere Zahlen, was diese Komplexität, die dort hintersteht. Und zum anderen, wenn wir die Lage im Hinblick auf die Anleger so darstellen, dass die jetzt überrascht sind, Mensch, ist ja doch besser, als ich gedacht habe, dann kann es natürlich sein oder könnte es sein, dass der Kurs dann entsprechend steigt, weil die Nachfrage sich erhöht. Das kommt immer alles darauf an, welche Erwartungen der Markt in dem Zusammenhang hat. Das weiß man nicht, weil ich stecke nicht in den einzelnen Anlegern drin. Aber jetzt ist es keine Aktiengesellschaft, jetzt ist es ein Verein. Was jetzt, wenn wir jetzt irgendwelche Aussagen tätigen, die dazu führen würde, dass bestimmte Gesellschaften keine Kredite mehr bekommen, ist das natürlich auch tragisch. Also insofern ist das, was wir sagen, sind das alles Vermutungen, was wir versuchen hier zu interpretieren aus den Zahlen, die uns in dem Zusammenhang vorliegen. Das ist das, was wir aus dem Netz herausziehen können, was die Gesellschaft dort publiziert, was sie dort veröffentlicht. Und dann kann man versuchen, diese Zahlen zu deuten, was ist denn da eigentlich passiert, wenn da ein Posten gebildet wurde und es wird hinten behauptet, naja, es hat damit zu tun, dass Weinziel entlassen wurde. Und
das waren irgendwie 13 Millionen oder so.
Ja, die sind ja in dem Abschluss mit drin, die wirken sich da aus, da kann man, da man die genauen Zahlen nicht kenne, ihr habt den Vertrag von Weinziel auch nicht mitgebracht, Kann man das letztendlich nur vermuten? Was könnte das für Auswirkungen haben und was hat es zukünftig eventuell nicht für Auswirkungen, weil diese schon alle reingepreist wurden in den Abschluss.
Bevor wir richtig anfangen, war es in den letzten Jahren irgendwie immer so, die Konzernbilanz wurde veröffentlicht und dann war das erstmal ein Riesenmedienthema, ja. Das war dieses Jahr irgendwie sehr.
Das habe ich auch gedacht. Also das hätte ich sonst auch nochmal gesagt. Also es gab jetzt keine, also in der Berichterstattung irgendwie hat sich jetzt keiner so richtig überschlagen. Also
Friedhof Heidel hat sich überschlagen. Eigentlich der Einzige, der auf die Aussagen von Herrn Peters das immer korrigieren musste, dass die Kosten oder die Aufwendungen für die Lizenzspiele in dem Fall nicht so hoch sind, wie er dort in der Pressekonferenz gesagt wurde. Das habe ich aber auch eben quasi über Dritte aus in der Zeitung erfahren, dass es so gewesen ist oder über Videotext, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber letztendlich ist die einzige große Reaktion, die in dem Fall war quasi unternehmensintern oder vereinsintern, aber eben über die öffentliche Bühne.
Ja, aber es gibt ja auch noch viele interessierte Fans zum Beispiel, die dann auch sagen, hat man irgendwie in den letzten Jahren auch mal gehabt, dass sie sehr genau sich die Zahlen angeguckt haben und dann ein Thema draus gemacht haben. Und den Eindruck hatte ich dieses Mal auch nicht, dass jetzt gesagt wird, da ist jetzt irgendwas Bestimmtes passiert, über das jetzt mal alle reden.
Also. Es gab tatsächlich nur, glaube ich, auch bei der letzten Pressekonferenz nur eine Nachfrage dazu und dann ging es nämlich darum, um das Budget für den Lizenzspielerkader, der irgendwie dann doch 30 Millionen höher war, als wie vorher kommuniziert. Ja. Und das war das, wo Heidel irgendwie ein bisschen gegengesteuert hat oder wie auch immer.
Ja, es gibt aber auch darüber hinaus noch immer eine Bilanzpressekonferenz. Also es gibt eine Medienrunde, wo diese Bilanz vorgestellt wird. Dann hat der Verein erstmal, ich sag jetzt mal, die Deutungshoheit und erzählt einem da, was man selber hinter dieser Bilanz so für eine Situation sieht. Und das ist natürlich auch jetzt wahrscheinlich nicht dann super kritisch, sondern im Zweifelsfall wahrscheinlich auch wohlwollend interpretiert von Peter Peters. Der wird jetzt auch nicht sagen, ja, okay, ich muss sagen, ich habe eine Scheißarbeit gemacht und das letzte Jahr liegt total beschissen. Also das wird man dann nicht hören, sondern vielleicht Punkte, über die wir jetzt gleich mal reden können, wie zum Beispiel ein Jahresfehlbetrag von 12,2 Millionen Euro. Wie ist der zustande gekommen? Und das wird Peter Peters dann ja wahrscheinlich in so einer Bilanzpressekonferenz so erzählen, dass die meisten sagen, das ist nachvollziehbar und nicht so schlimm, sozusagen. Ja,
ja. Das ist ja Teil von PR. Aber wir machen jetzt hier keine PR, sondern wir lassen den Professor jetzt mal hier vortanzen und wir stellen uns mal ganz doof.
Ne? Das ist nicht schwer.
Gerrit, wie sieht's denn aus?
Also wenn man jetzt mal ganz unverblümt in den Abschluss schaut, wird man einiges feststellen. Man wird feststellen, dass ein Jahresfehlbetrag hier erwirtschaftet wurde, sag ich mal so, der sehr, sehr hoch ist, also ein negativer Erfolg, kann man in dem Zusammenhang sagen. Dann kann man feststellen, wenn man sich die Sachen anschaut, dass das Eigenkapital negativ ist, weiter negativ ist und natürlich noch negativer als vorher, wenn man das so sagen darf. Also das war vorher schon negativ und durch den Verlust, der erwirtschaftet wurde, ist das Eigenkapital noch weiter in die roten Zahlen in dem Fall gegangen.
Also um es ein bisschen konkret zu machen, wir haben 12 Millionen Verlust gemacht im letzten Jahr und jetzt haben wir natürlich auch noch, heißt das, wir haben jetzt auch minus 12 Millionen Eigenkapital?
Glaube ich nicht.
Ne, zum Verlust sind es Konzernjahresüberschuss nennt sich das, steht hier drin.
Unterschuss.
Und der ist negativ, also ist eigentlich ein Konzernjahresfehlbetrag von in dem Fall minus 12 Millionen Euro. Und das Eigenkapital hat sich in dem Fall reduziert von minus 20 Millionen auf nunmehr minus 32,8 Millionen etwa.
Das hört sich irgendwie heftig an.
Das hört sich heftig an. Wenn man so eine Sachen analysiert, muss man die Sachen immer vergleichen. Und das ist immer die Frage, womit vergleicht man diese ganzen ganzen Zahlen? Vergleicht man sie mit den Planzahlen des Unternehmens? Das ist die Frage, ja, die kennt man nicht so genau. Allerdings gibt es dort im Rahmen dieser publizierten Zahlen auch immer einen Ausblick aufs nächste Jahr. Das heißt, man kann jetzt ins letzte Jahr schauen beispielsweise und schauen, was hat man eigentlich geplant für das Jahr, was jetzt aktuell veröffentlicht wurde? Sind die dort, im Soll im Sinne von, haben die da ihre Planzahlen erreicht? Das habe ich auch gemacht, da können wir auch noch drüber sprechen. Man kann das mit anderen Unternehmen vergleichen. Das ist natürlich, man muss ein Unternehmen finden, das eine ähnliche Struktur hat, was in einer ähnlichen Branche tätig ist. Und wenn man da ein bisschen weiter östlich geht, hat man da ein Unternehmen, was in einer ähnlichen Branche ist, das auch die Zahlen publizieren muss, aber es ist dort kein Verein in dem Sinne, sondern eine KG auf Aktien und die sind an der Börse notiert. Da hat man letztendlich eine ganz andere Finanzierungsstruktur. Das kann man schlecht vergleichen. Man könnte aber auf der anderen Seite in dem Fall sozusagen die Erträge vergleichen, die Umsätze, womit haben die Umsätze generiert. Habe ich auch versucht, die Zahlen mal gegenüberzulegen. Da ist es letztendlich so, dass die dort in Schwarz-Gelb mehr Erlöse generiert haben. Da muss man letztendlich auch schauen, wie haben die gerade in dem Jahr entsprechend abgeschnitten, waren die im internationalen Geschäft tätig. Das kann man dann auch wieder schlecht vergleichen. Und der nächste Punkt ist, da kann man dann vielleicht nur die Summe vergleichen. Dann gibt es Aufteilung der Summe der Umsatzerlöse in bestimmte Bereiche. Die hat Schalke aufgeteilt, also, die hat der BVB aufgeteilt.
Merchandise.
Das ist ja das Problem.
Sponsoring und
ja, wenn man von Schalke da spricht, ist es letztendlich so, die haben Spielbetrieb und Veranstaltungen, ist das eine. Also in der Regel alles, was mit der Arena zu tun hat, dann haben sie Sponsoring, dann haben die mediale Verwertungsrechte, also die TV-Rechte, an denen sie dort beteiligt sind, dann haben sie Transferentschädigung, Merchandising, Catering, also auch alles, was dort in die Arena mit reingeht und sonstige Erlöse. Und da ist eben der Punkt, diese Aufteilung ist beim BVB ähnlich, aber nicht gleich. Das heißt, man kann das auch dann wiederum schlecht vergleichen. Und ein weiteres Problem des Vergleichs ist in dem Zusammenhang, Schalke orientiert sich mit seinen Zahlen am Kalenderjahr. Wir sehen hier, es ist dort vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017. Der andere Verein von Lüdenscheid Nord, da ist es, die orientieren sich dort am
Geschäftsjahr,
Geschäftsjahr
30.06.
Genau, mehr an der Saison.
Aber ist das ein Konzern, ist das ein Bilanztrick oder ist das juristisch?
Also man hat die Möglichkeiten, das entsprechende Gesetz ist das HGB, das Handelsgesetzbuch, an dem man sich da orientieren muss. Da gibt es keine konkrete Regelung, da heißt es nur, dass das Geschäftsjahr nicht mehr als 12 Monate sein darf.
Okay.
In dem Fall, da haben beide eingehalten. Und da ist es letztendlich so, man hat viele Unternehmen in der Industrie schaut, die haben am 31.12. ihren Stichtag, weil das für die dann einfacher ist, dann auch diesen steuerlichen Sachen dort abzuleiten, weil das Finanzamt entsprechend das Kalenderjahr dort berücksichtigt. Und dann gibt es aber einige Unternehmen, und da kann man von Bilanzpolitik sprechen, die haben ein anderes Geschäftsjahr, weil es vielleicht auch sinniger ist, indem man das zum Beispiel auf die Saison ausrichtet.
Warum macht Schalke das dann pro Kalenderjahr und nicht auf Saison? Weil auf Saison wäre ja irgendwie...
Das kann man nur vermuten. Man kann es nur vermuten, dass man sagt, wir haben es jetzt schon immer so gemacht, wir behalten es jetzt bei. Wir sehen jetzt keinen Grund, das zu ändern. Oder sie sagen sich, das ist einfach, um das mit dem steuerlichen Geschichten dort entsprechend abzugleichen. Sie könnten auch sagen, wann müssten wir den Abschluss erstellen, wenn der zum 30. Juni ist? Das ist dann im Juli. Mai, ja. Naja, die machen das eigentlich später. Die machen das in den zwei, drei Monaten. Wir haben ja jetzt, was haben wir jetzt? März. Wir sehen, das ist jetzt rausgekommen. Das heißt, die haben im Januar bis März hart daran gearbeitet, diese Zahlen zu veröffentlichen, zu konsolidieren, sagt man, und entsprechend hier reinzuschreiben und auch die Formulierung in den verbalen Ausführungen so zu finden, dass die gut klingen, sag ich mal so. Das ist aber nicht so ein Ding von Schalke, das machen alle. Aber das wäre dann, wenn dann ja Juli, August, September, da können sie sagen, ja gut, da haben wir so viel zu tun. Kann sein, oder sie sind im Urlaub. Oder
auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an die Transferperiode denke, die bis zum 31. August läuft, dann hätte man irgendwie ja vielleicht noch einen Spieler teuer gekauft oder verkauft und das auch nicht drin und das wäre dann irgendwo auch ein Sternchen an der Bilanz, wo man sagen würde, okay, das war halt zum Stichtag 30.06. so, aber jetzt ist durch den Knallertransfer oder was auch immer, Verkauf von unserem Star, das jetzt auch nicht mehr ganz so, wie es da drin steht. Ne?
Ja, das wäre nicht drin in den Zahlen. Es wäre aber im verbalen Text hinten dann hinzuweisen. Das sieht man ja auch bei den aktuellen Veröffentlichungen. Da steht eben drin, dass wir das Pokalhalbfinale erreicht haben. Das war ja auch nach dem Stichtag 31.12. Und insofern müsst über diese wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die zwischen dem Bilanzstichtag und der Veröffentlichung dieser Zahlen aufgetreten sind, muss berichtet werden, sei die nur positiv oder negativ. Ich sag mal so, wenn die Hütte abgebrannt wäre in der Zwischenzeit, dann hätte man auch darüber berichten müssen. Und jetzt hat man über die positiven Sachen berichtet, über den sportlichen Erreichen Erfolg, ja. des Halbfinales, und da wurde dann auch entsprechend informiert, dass diesbezüglich, ich habe jetzt die Zahlen, müsste jetzt suchen, nicht im Kopf, irgendwie 3,5 Millionen Euro sich da ein Erfolg daraus ergeben hat, oder 2,5, also ist in den Zahlen.
Du bist auf jeden Fall, wenn ich dir deine Unterlagen sehe und wie viel du da einmarkiert und reinkriegst, du bist der, also muss ich, ohne zu lügen, der best vorbereitete Gast aller Zeiten.
Ihr seht mal, wie viel Angst ich vor euch hatte. Und
zu Recht. Und jetzt wollen wir aber hören. Also, wie steigen wir richtig ein oder wie wir machen das? Wir haben jetzt herausgefunden, Schalke hat im letzten Kalenderjahr, also 2017, minus 12 Mio gemacht. Warum? Wie wird das irgendwie begründet? Oder hast du dir anders vorgestellt, wie wir es durchackern? Oder?
Nö, wir können so anfangen. Also das ist ja letztendlich so, was schaut man, wenn man ein Unternehmen analysiert? Man schaut erstmal, wie erfolgreich waren die im letzten Jahr. Das ist eine Ebene, in dem Fall, da setzt man die positiven Sachen, die nennt man Erträge. Der wesentliche Block der Erträge sind die Umsatzerlöse und die Aufwendung, die vergleicht man dann. Und wenn ich jetzt Verlust habe, habe ich jetzt den Punkt, dass ich sage, naja, die Erträge waren irgendwo geringer und in dem Fall um 12 Millionen etwa geringer als die Aufwendung.
Könnte man vereinfacht sagen, wir haben uns nicht für Europa qualifiziert, sonst wären wir jetzt nicht im negativen Verlustbums.
Da stellt sich dann die Frage, was hätten wir bekommen, wenn wir uns für Europa qualifiziert hätten, weil das alle immer positive und negative Effekte hat. Also das ist wieder diese Schwierigkeit bezüglich des Geschäftsjahres, weil es geht vom 31. Vom 1.1. bis zum 31.12. Jetzt zu sagen, es sieht so schlecht aus, weil wir nicht in Europa waren, 2017, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, stimmt ja gar nicht, weil ja, 2017 ja. Hatten wir ja noch
ein Viertelfinale.
Wir hatten ja noch ein Viertelfinale in Europa.
Ja, Amsterdam.
Wir hatten dann noch ein Viertelfinale im DFB-Pokal. Das ist jetzt nicht internationales Geschäft, aber das war auch ein gewisser Erfolg. Gut, dieses Jahr sind wir diesbezüglich besser. Das ist das erste Halbjahr. Das zweite Halbjahr, da fehlt natürlich im wesentlichen Bereich, fehlt Europa. Sei es nun Champions League oder Euroleague. Das haben wir klar verpasst. Das muss man letztendlich sehen. Was wäre passiert? Wir hätten, und da ist es letztendlich so, wenn man sich für Europa qualifiziert, hat man in der Regel in der ersten Saisonhälfte größere Erträge als in der zweiten. Mhm. Egal, auch selbst wenn man ins Finale kommen würde, wäre der Bereich im ersten, wenn man auch viel mehr Spiele da hat, wäre dann in der Regel größer, was dazu fließt. Da muss man auch berücksichtigen, was wäre passiert. Man hätte auch viel mehr Prämien zahlen müssen. Im Sommer für mehr Punkte, weil die wären ja notwendig gewesen, um da hinzukommen. Und für das, vielleicht eine Sonderprämie für das Erreichen des entsprechenden Geschäfts. Wenn wir, sagen wir so, denkt man jetzt mal zurück in diese Saison, wenn wir das erreicht hätte, was wäre mit dem Trainer gewesen? Dann hätten wir jetzt noch einen Augsburger Trainer. Dann hätten wir auch diesbezüglich vielleicht nicht diese Einmaleffekte, die sich durch den Trainerwechsel ergeben hätte. Die sind schlagen sich natürlich wesentlich auf die Zahlen nieder.
Okay.
Das ist natürlich, wird als Sondereffekt herausgestellt. Das Problem ist natürlich, ist ein Trainerwechsel heutzutage, und wenn man Schalke die letzten 10 Jahre schaut, wirklich so eine außergewöhnliche Sache.
Stimmt, nee, muss man mit einberechnen. Wie heißt das? Einpreisen.
Mit einpreisen, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Trennung von Weinzierl ist doch irgendwie, wenn man mal ein bisschen hinguckt, erstaunlich teuer, oder?
Ja, die ist erstaunlich teuer. Oder vielleicht nicht erstaunlich teuer, weil wenn man das in der Presse, was man in der Presse gesehen hat, dazu findet, dann weiß man auch, inwieweit sich das hat ausgewirkt auf diese Sachen. Ich habe da mal versucht, was zu recherchieren, da weiß man nicht, ob das so stimmt, was in der Presse steht. Elmar weiß es ja, wie das ist, die Zahlen, die in der Presse dort genannt werden.
Lügenpresse.
Ja, Knobelbecher, dann wird gewürfelt und dann sind es halt entweder 3 Millionen oder 5.
Also ich habe da rausbekommen, dass Weinziel einen Vertrag hatte von 2016 bis 2019. Also ein 3-Jahres-Vertrag. Lässt sich ganz, ganz gut rechnen, denn es wurde auch gemunkelt, dass er, dass für ihn eine Ablöse gezahlt wurde von 3 Millionen. Wenn für ihn 2016 eine Ablöse von 3 Millionen gezahlt wurde, ja, dann ist für 2016 ist ja noch so ein halbes Jahr gewesen. Dann muss, muss von diesen 3 Millionen sind als, als Aufwand, also als negativer Punkt in den, im Hinblick auf den Erfolg sind, ist eine 500.000 dann entsprechend dort reingeflossen. Allein nur für die Ablöse. Also es geht jetzt noch nicht um die, um das, was er verdient ja. hat, da entsprechend oder bekommen hat, in dem Zusammenhang. So, und dann ist es so, für jedes Jahr würde dann 1 Million nochmal als Aufwand gebucht, weil das wird nicht sofort in dem Jahr, das wird zwar gezahlt, wenn der Vertrag das so vorsieht, dann reduziert das die Liquidität um 3 Millionen, aber im Hinblick auf den Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg, geht es immer stückweise über die Laufzeit hinein. Das ist genau, wenn ich mir einen Spieler kaufe, für 30 Millionen über 3 Jahre geht das jedes Jahr mit 10 Millionen entsprechend in den Aufwand rein. Wenn ich die Verträge so mache, dass ich 30 Millionen sofort zahlen muss, ist die Liquidität natürlich in dem Jahr um 30 Millionen sofort geringer. Also da haben wir eine Differenz.
Liquidität zwischen, ist die Kohle, die ich
Liquidität
habe.
Liquidität ist das, was ich als, als Bargeld, sag ich mal so, ganz einfach
verwursten kann.
Irgendwo im Portemonnaie, beziehungsweise auf der Bank da habe. Und das ist nämlich so ein zweiter Punkt. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg ist die Liquidität natürlich zu berücksichtigen. Ich muss immer schauen, dass ich zahlungsfähig bin. Das muss ich im privaten Bereich. Und das muss ich bei den Unternehmen ganz besonders. Aber du lenkst mich jetzt wieder ab.
Entschuldigung.
Ich wollte jetzt nochmal auf diese Einmaleffekte. So, und dann ist es so, für das erste halbe Jahr sind nochmal 500.000 reingegangen und dann wurde er entlassen. Das heißt, bisher wurde von diesen 3 Millionen 1 Million, man sagt dazu, abgeschrieben. Jetzt sind noch 2 Millionen übrig. Und diese 2 Millionen wurden mit der Entlassung oder wurden wohl, nehme ich an, mit der Entlassung, das wäre dann sinnvoll gewesen, als in den Aufwand gebucht, als, als Einmaleffekt. Und dann ist es so, er ist ja nicht alleine gekommen, er ist mit 3 Assistenten gekommen und die haben wohl pro Jahr alle 4, also er und seine 3 Assistenten, wohl 4 Millionen verdient, bekommen. Und fürs erste halbe Jahr,
wie du dir schon zum zweiten Mal verdient gesagt hast und dann korrigiert hast, dass, es, dass du wieder bekommen sagst.
Ja, da sagt wieder einer am PC oder
Smartphone.
Smartphone, da kann er ja gar nicht verdienen, der ist nur gekriegt.
Nee, unsere Hörer sind alle ziemlich, wir haben selten, dass
sind
mal
loyal.
Einer, die sind nett und die können, wir können das gut, also da kommt keiner, also keine doofen Pöbler.
So, und jetzt haben sie den entlassen oder haben sie alle 4 entlassen? Das heißt, für die Jahre, die 2 Jahre, die dann noch Laufzeit war, wenn die Verträge für die Assistenten genauso lang wie für ihn, ja, sind es nochmal pro Jahr 4 Millionen, die dann im Hinblick auf das Grundgehalt jetzt in den Aufwand gebucht werden müssen. Denn wenn die jetzt nichts finden, weil die, ich sag mal, so schwer vermittelbar sind, der eine Assistent, der hat ja schon was bekommen, also der Tobias Zellner, da wurde der Vertrag wohl aufgelöst und er ist dann wieder nach Augsburg gegangen. Aber ich sag mal so, wenn jetzt alle nichts bekommen für die Jahre, müssen die 4 Millionen jährlich dort auch noch gezahlt werden, zumindest das Grundgehalt, so wie es vertraglich geregelt ist. Das heißt, der Einmaleffekt im Hinblick auf diese zukünftigen Gehälter oder manchmal einigt man sich ja, dass man dem dann eine Abfindung zahlt. Aber in dem Fall habe ich jetzt davon nichts gehört. Also angenommen, die kriegen bis zum Schluss ihre Gehälter und finden bis dahin nichts, dann müssen 8 Millionen nochmal hier als Aufwand hineingebucht werden.
Okay, so, zu den zwei Millionen
Ablöse, beziehungsweise von den 2 Millionen, die sich Ablöse betreffen, nochmal 8 Millionen, dann haben wir 10 Millionen als Einmaleffekt, den ich hier hinein interpretiere.
Und Teddy Tedesco kam ja auch nicht für umsonst aus Aue.
Das ist richtig, aber dadurch, sagen wir so, habe ich ja die Zug, also ach so, mit Abfindung. Mhm. Wenn für den eine Abschlagszahlung gezahlt wurde, geht das nicht kommt das wieder auf, wird das auf die Vertragsdauer entsprechend gerechnet. Wenn er 3-Jahres-Vertrag beispielsweise bekommt und was ist da leicht rechenbar, für ihn wurden 1,5 Millionen gezahlt, dann geht für das erste Jahr 500.000, für jedes weitere Jahr auch nochmal 500.000. Das heißt, in dem Fall 250.000 für das halbe Jahr, was diesbezüglich relevant ist. Und das andere muss aber zukünftig noch abgeschrieben werden. Wenn er mal eventuell entlassen werden würde, dann wäre das derselbe Effekt, dann wäre das derselbe Effekt, vielleicht mit anderen Beträgen, wie im Fall Weinerziel. Oder Weinziel, um das mal richtig auszusprechen. Nicht, dass du noch eine Gegendarstellung beim nächsten Podcast machen musst.
Er hat ja auch bekommen und nicht verdient. Aber, ja, okay, also wir können uns jetzt ungefähr so, wo die, also, sind das jetzt die, ungefähr die 12 Mio, über die wir die ganze Zeit reden, oder ist das,
ja, das sind ein Teil? Das ist ein Teil, das sind 10 von 12 da, was diesen Trainerwechsel
aber erstmal, wir können jetzt mal so mitnehmen, dass ein Trainerwechsel auf Schalke 10 Mio kostet.
Heftig, ja, das ist, tut weh.
Aua. Es sei denn, wir vermitteln den Trainern
noch. Genau, dass er als Betriebswirt wünscht man sich nichts mehr, als dass Markus Walz hier demnächst irgendwo wieder eingestellt
aber
wird.
Aber wenn du zu viert bist, ne, und ihr kriegt zusammen 4 Mio im Jahr, ne? Da will ich auch erstmal schön viel Urlaub machen.
Das ist, ich will hier keine üble Nachrede betreiben, aber tatsächlich ist das ja ein Reflex, dass man sagt, okay, warum soll er jetzt händeringend den oder den Job annehmen? Es gab ja auch schon mal Diskussionen, wird neuer Trainer in Stuttgart oder was auch immer. Und ja, wenn man sich da irgendwie da das jetzt so sacken lässt, dann könnte man zu dem Schluss kommen, muss man nicht, aber kann man kommen. Ach ja, ne, würde ich vielleicht auch absagen, warum tue ich mir den Stress an? Im Moment habe ich ein das Geld kommt und ich verdiene gut.
Meine ich jetzt auch gar nicht vorwurfsvoll oder so, nee, dass Weinziel faul wäre oder so, sondern ich meine, würden wir alle so machen. Also wahrscheinlich.
Jetzt Tuchel hat ja auch einen Sabbat, ja, und die nennen das ja dann immer elegant, bezeichnen das dann und in dem Fall bei seinem Wechsel von Mainz nach Dortmund damals hat er auch ein Jahr gewartet, ansonsten ja, wären vielleicht Abschlagszahlungen relevant gewesen. Also insofern.
Ich habe noch einen Punkt bei, auch ich glaube in der GUV spielt das auch eine große Rolle.
Gewinn- und Verlustrechnung.
Genau, das sind die Transfererlöse. Die waren in den beiden Jahren davor, glaube ich,
exorbitant.
Ja, sehr, sehr hoch und dieses Mal ja fast zu vernachlässigen. Also das hat, glaube ich, dann auch eine große Rolle gespielt, dass kein Spieler, sag ich mal, teuer verkauft wurde, oder?
Ja, mit den Ausführungen GUV erkennt man, dass Elmar diesbezüglich betriebswirtschaftlich vorbelastet
ist. Ich wollte es eigentlich nicht verraten, aber ich komme langsam nicht mehr durch rum, ja? Du, Herr Professor, hast den Elmar durchs Studium rasseln lassen.
Ich war, also eigentlich ist er dafür verantwortlich.
Nee, der Schuld liegt immer beim anderen. Da macht man sich das schön einfach mit.
Genau. Wenn er bei Rot über die Ampel fährt, und ist die Ampel auch nicht schuld,
dass
er
Rot ist, sondern der Polizist.
Ich war in dem Fall die Ampel und er ist rübergefahren bei Rot.
Also, meine Stärke war das nicht, also von daher.
Ich wollte auch nur noch mal, wollte nur kurz sagen, dass
ich hatte Elmar meinen Beruf schon mal gefunden.
Elmar hat schon mal anders probiert, als also nicht als Journalist, sondern als hat schon mal Betriebswirtschaftslehre studiert.
Er hat versucht, aber ich habe es ihm dann
so hat er mich dann
elegant beigebracht, dass er trotzdem noch mit mir redet.
Ja, nicht schlecht.
Ja. Ich sehe das ja genauso, das ist meine Schuld.
Okay, es ist puh. Wir haben jetzt noch nicht so viel geschafft. Das ist nicht schlimm. Wir kämpfen uns jetzt da durch.
Aber wir waren jetzt bei den Umsatzerlösen und zwar bei den Transferentschädigungen. Das ist richtig, dass im letzten Jahr, in dem Fall meine ich jetzt 2016, weil ich vergleiche jetzt die Zahlen mit dem Vorjahr, also 2017 liegen uns vor jetzt und die Zahlen davor bis 2010 kann man im Netz finden, liegen uns auch vor. Und 2016 waren das noch 50,6 Millionen Euro, die als Transferentschädigung dort bei den Erlösen mit bei waren. Und in diesem Jahr sind es nur 12,6 Millionen. Also da sieht man schon eine gewisse Differenz von, jetzt muss ich wieder
38
rechnen, 38 Millionen, die dann entsprechend die Umsatzerlöse
das nennt man den Sahne-Effekt
im Vergleich zu zum Vorjahr reduzierten. Und wenn man jetzt 2015 schaut, ein Jahr davor, da sind es auch wieder 50 Millionen gewesen.
Das war der Draxler-Effekt,
beziehungsweise da muss man noch ein bisschen mehr als Draxler, weil 50 waren es wohl nicht, aber es waren ebenfalls 50 Millionen, die dort entsprechend auch 2015 waren. Und die sind jetzt rausgefallen. Und der Verein wird nicht müde zu betonen bei der Erläuterung der Zahlen, dass sie bewusst eben darauf verzichtet haben, hier Transfererlöse zu erzielen, um entsprechend den sportlichen Erfolg hier nicht zu gefährden.
Da muss man den Namen Goretzka nennen, glaube ich. Den hätte man noch gut verbümmeln können letztes Jahr für sehr viel Geld.
Nachweislich lagen wohl an, also zumindest wird nachweislich gesagt, lagen wohl Angebote dann diesbezüglich vor, die ja in Anspruch genommen hätten können. Und es ist jetzt so, dass für das nächste Jahr, für 2018, da ist ja schon ein Ausblick hinten im sogenannten Konzernlagebericht zu finden, die Umsatzerlöse dort auch prognostiziert wurden, sehr konservativ, das heißt auf sehr vorsichtiger Planungsbasis. Und da wurde auch gesagt, dass mit Transferentschädigung erstmal nicht berücksichtigt wurden, also von null für das nächste Jahr, für 2018 dann in dem Fall.
Ja, das würde bedeuten, Thilo Kehrer verlässt den Verein nicht.
Ja, genau.
Naja, das ist ja auch eine konservative Planung, das heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Also der Plan und das, was nachher passiert,
sind da so hat Schalke kommuniziert und kommuniziert hat Schalke, dass man im Sommer nicht mit Abgängen plant, die irgendwie Geld bringen. Ich sehe jetzt keinen, der noch wahnsinnig viel Kohle bringen könnte, außer Kehrer.
Auf Anhieb fällt mir jetzt auch nicht dieser eine Spieler ein, wo ich sage, so, aber wenn wir den nächstes Jahr für 50 Millionen verkaufen, und das war tatsächlich ja gerade bei Sané, hatte man das ja irgendwie schon im Hinterkopf, dass man, wenn der einen langfristigen Vertrag hat, und es wurde auch von Schalke so kommuniziert, dass es zum Geschäftsmodell gehört, ne? Also Spieler auszubilden und teuer zu verkaufen, das gibt's auch irgendwo verschriftlicht. Unser Geschäftsmodell besteht darin, Spieler auszubilden und dann halt auch wirklich für ein teures Geld
Das muss wahrscheinlich auch so sein.
Ja, wenn man aber den Vergleich, die Spieler, die ausgebildet wurden und die dann wirklich für teures Geld gegangen sind und die Zahlen, die man dann auch sieht, für die Spieler, die ausgebildet wurden und die sich dann vertragsgemäß verhalten haben und ihren Vertrag erfüllt haben und dann gegangen sind. Da gibt es ja auch eine ganze
Joel
Menge
Martin,
Kolasinac. Ja, es ist ja nichts Negatives, seinen Vertrag zu erfüllen und dann sich nach einem neuen Arbeitgeber umzusehen, weil das Angebot vielleicht besser ist, sportliche Perspektive anders. Keine Ahnung, ich mit dem Ausland spielen möchte und ähnliches. Also das ist das Geschäftsmodell von Schalke, das sie auch betonen mit den jungen Spielern. Da steht dann auch, dass die Durchlässigkeit vom Nachwuchs zum Profibereich sehr, sehr gut ist, was immer das auch konkret dann entsprechend heißt. Aber da ist dann letztendlich auch die Frage, sind die Rahmenbedingungen so, dass die Spieler sich sozusagen so wohlfühlen, dass dieses Weggehen auch was Positives für den Verein bringt, indem eben da Zahlungen an den Verein fließen, weil man eben vor der Vertragslaufzeit geht. Da gehören natürlich drei, beziehungsweise heutzutage auch vier Leute dazu, nämlich einmal der verkaufende Verein, der kaufende Verein und der Spieler und mehr oder weniger dann heutzutage immer auch die Spielerberater. Ja. Das ist ja dann auch so ein Problem. Kann sein, dass die Vereine sich einigen und die Spieler gar nicht wollen.
Ja, oder umgekehrt hat man jetzt auch irgendwo öfter. Das,
also es muss zum Geschäftsmodell, also es ist ein schlimmes Wort in dem Zusammenhang, aber das passiert mir ja immer, wenn wir jetzt über sowas wie Konzernbilanz reden und über meinen Lieblingsverein, der jetzt ein Konzern geworden ist. Das haben wir aber schon vor 2 Jahren oder so hier im Podcast gesagt, Schalke muss Spieler verbimmeln. Einen anderen Weg gibt es gerade. Freunde, wir sind der beste Podcast des Universums und das merkt man vor allem daran, dass wenn uns technisch hier was abkackt, dass wir einfach sofort wieder einsteigen. Gerrit, wo waren wir?
Ja, ich weiß es nicht. Wir haben es ja nicht gemerkt. Eine halbe Stunde haben wir jetzt gesprochen und ohne Aufnahme, aber jetzt versuchen wir gedanklich die halbe Stunde.
Wir fangen einfach nochmal von vorne an.
Nein, machen wir nicht. Wir haben das mit den Transfererlösen, die ausgeblieben sind, eigentlich abgeschlossen und kommen jetzt zu einem meiner Lieblingspunkte in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung. Das ist nämlich auf Schalke immer ein großes Thema gewesen. Das sind die Personalkosten oder die Aufwendung für Menschen. Und ich glaube, der größte Teil, der geht auch bei über 4000 Mitarbeitern, von denen nur
über 1000 davon sind deutlich mehr als die Hälfte sind Geringverdiener, also so Kiosk Mitarbeiter beim Spieltag.
Genau, auf jeden Fall die Lizenzspielermannschaft, die wird schon da den Löwenanteil ausmachen und insgesamt haben wir Personalaufwendung von 123 Millionen Euro und das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, dass Schalke an der Schraube drehen möchte und da ein bisschen sparsamer agieren möchte. So, Gerrit, du hast das vor. Ja.
Geplant war es auch, dass da an dieser Schraube gedreht wird, soweit ich mich erinnern kann, vom Ausblick des Vorjahres. Jetzt ist insofern dran gedreht worden, dass aus den 2016 sind wir wieder 110 Millionen, jetzt 123,7 Millionen für 2017 geworden.
Genau, wir haben an der Schraube gedreht, nur in die andere Richtung.
Ja, mehr als moderat gestiegen, der Personalaufwand. Und da muss man letztendlich schauen, der Weinziel-Effekt mit seinen Assistenten ist da von diesen 10 Millionen, über die wir vorhin gesprochen haben, vor der Tonstörung sind es jetzt noch 8 Millionen, die da reingehören. 2 Millionen gehören in einen anderen Posten. Also 8 Millionen müsste man hier gemäß den Zahlen, die wir versucht haben oder zu konstruieren, 8 Millionen abziehen, dann haben wir immer noch 115 Millionen, also ein Anstieg in dem Zusammenhang. Und da gibt es dann gewisse Erläuterungen, die hinten im Anhang zu finden sind, was die Gründe dafür sind. Und das ist auch gewisse Punkte, die dort einfließen aus der Umstrukturierung des Lizenzspielerkaders. Also Leute, die gehen sollten nach Bochum beispielsweise, also Sam, die sind da auch enthalten, da ist das als einmaliger Effekt enthalten, also für die restliche Vertragslaufzeit wird da vielleicht was an Bochum gezahlt, ich weiß es nicht, weil ich denke mal nicht, dass das vergleichsweise dort das Gehalt gezahlt wird, aber für die Entscheidung, dass er dann geht, zu diesem Zeitpunkt wird das dann entsprechend schon als Aufwand berücksichtigt, das heißt, wenn es zukünftig in den Jahren 2018 jetzt noch gewisse Sachen als Liquidität abfließen, also als Geld abfließen, ist das zumindest im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg hier schon enthalten. Also es reduzierte hier in dem Fall schon das Eigenkapital, aber noch nicht die Liquidität. Genau wie die Sachen, die Weinziel zukünftig bekommt, solange er noch nichts findet, noch nicht vermittelt wurde, ist es letztendlich auch so, das wurde hier schon im Hinblick auf das Eigenkapital, reduziert sich das Eigenkapital, aber die Liquidität ist da diesbezüglich noch nicht betroffen, nämlich erst, wenn er es gezahlt bekommt, in dem Fall. So, und dann ist letztendlich die Frage, was passiert mit dem Posten zukünftig? Einmaleffekte kann man im Fußball nicht ausschließen. Also das ist so, wenn es gewisse
Weil wir nächste Saison die Champions League gewinnen, wird das halt ein Einmaleffekt.
Ich sag mal, da muss man auch berücksichtigen. Da muss man, dann erhöhen sich auch die Personalaufwendungen, wenn wir viele Punkte glücklicherweise haben, dann wird Punktprämie bezahlt. Wenn wir bestimmte Qualifikationen erreichen, wird nochmal eine andere Prämie fällig. Und wenn wir die Champions League gewinnen, ist das glücklicherweise dann nicht in 2018, sondern in 2019, wo diese Prämien gezahlt werden müssten. Also das ist hier in diesem Personalaufwand enthalten, gemäß Aussage in dem Lagebericht für die Zukunft besteht da eine gewisse Flexibilität, dass man hier die Sachen reduzieren könnte noch. Aber das ist nicht weiter beziffert oder namentlich benannt, bei welchen Sportler das diesbezüglich treffen könnte. Vielleicht ist auch freiwillig geplant irgendwie Gehaltsverzicht oder sowas. Das ist der eine Posten, ein weiterer wesentlicher Posten, der im Vergleich zum Vorjahr um 12 Millionen in dem Fall gestiegen ist. Und da ist der Anstieg prozentual noch größer, weil im Vorjahr waren es 31 Millionen. Und jetzt sind es irgendwie über 42 Millionen, also 11, 12 Millionen Unterschied. Das sind die sogenannten Abschreibungen. Und das ist so ein Punkt, da weiß vielleicht nicht jeder, was mit anzufangen.
Sondern ja, erzähl es uns.
Das ist letztendlich so, wenn ich einen Spieler kaufe und ich muss für den eine Transfersumme zahlen, wird diese Transfersumme vielleicht sofort fällig. Also das ist wieder der Punkt, Liquidität fließt sofort ab. Aber im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg wird diese Sache über die Vertragslaufzeit geteilt. In dem Fall, wie es hier im Abschluss steht, linear aufgeteilt. Das heißt, wenn ich 40 Millionen zahle und ich gebe ihm einen 4-Jahres-Vertrag, wird auf jedes Jahr, werden 10 Millionen dann entsprechend verteilt. Und das ist insofern gestiegen, oder die Gründe, die da diesbezüglich hinterstehen, betrifft es vor allen Dingen Spielerwerte, wie es hier steht. Und da ist es auch so, dass die dass sehr, sehr viel investiert wurde in den letzten ein, zwei Jahren. Man mag es nicht glauben, aber es ist so, zumindest aus den Zahlen, auch wenn man es vielleicht spielerisch nicht unbedingt die Qualitäten merkt. Man merkt es an den Punkten, die mehr erreicht werden, aber an der spielerischen Qualität. Man ist jetzt.
Ja, aber Bentaleb und Konoplyanka und Konsorten sind ja auch
sehr teuer. Genau.
Ja, Embolo ist auch.
Die müssen über ihre Vertragslaufzeit, und man sieht ja, die spielen ja noch, die haben ja noch einen Vertrag, muss über diese Zeit die Sache abgeschrieben werden. Das ist der Vorteil im Hinblick auf so einen Nachwuchsspieler wäre zum Beispiel, für den fließt jetzt kein Geld im Sinne einer Einmalzahlung an einen anderen Verein, sondern die kommen aus dem eigenen Nachwuchs, und die würden diesen Erfolg nur belasten mit ihrem Personalaufwand, aber nicht mit Abschreibung. Und dann gibt es eben die Spieler in dem Zusammenhang, die gekauft wurden, und die belasten das doppelt und bringen dann halt auch vielleicht doppelt zum Erfolg bei. Und da ist es letztendlich so, wenn man jetzt diesen Fall Goretzka anschaut, er bringt jetzt zum Saisonende nichts mehr, geht sozusagen ohne eine Transferleistung, da fällt dann der Personalaufwand diesbezüglich weg. Und ja, dann muss man halt letztendlich schauen, besetze ich die Sachen aus den eigenen Reihen? Kann ich das? Habe ich da einen Nachwuchsspieler, oder habe ich das aus dem aktuellen, aus der aktuellen Mannschaft, die ich da diese Position besetzen kann, oder muss ich neu einkaufen? Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wundert man sich vielleicht nicht mehr, dass Schalke eben auch in der zweiten Liga schaut, ob es da geeignete Spieler gibt, die ihn zumindest annähernd ersetzen können, weil da sind vielleicht die Ablösen geringer und das, was ich an Gehalt zahlen kann oder zahlen muss, dann auch geringer, weil eine hohe Ablöse wird über die Jahre dann entsprechend hier erfolgsmindernd sich auswirken, und im Blick auf den Personalaufwand ist es letztendlich auch so. Hohe Zahlungen führen letztendlich dazu, dass der Personalaufwand sich erhöht, beziehungsweise wenn jetzt der Fall eingetreten wäre, dass Goretzka gesagt hätte, ja super, ich bleib hier und ich weiß nicht, was da im Raum stand mit 12 Millionen im Jahr, ihr habt das vielleicht noch auch verfolgt, was ihm da angeboten
wurde. Ja, auf jeden Fall sind wir in so einer
Dann ist es so,
zweistellige Millionenbereich.
Ja, dann ist es so, das wäre nicht bei den Abschreibungen irgendwo gelandet, sondern im Personalaufwand. Die hätten sich um einen gewissen Betrag erhöht, also das, was er jetzt bekommen hat und das, was er zukünftig bekommen hätte, die Differenz, die hätte den Personalaufwand erhöht. Aber dass das Schlimmere wäre in dem Fall gewesen, glaube ich, dass das Gehaltsgefüge innerhalb der Mannschaft ein bisschen verschoben worden wäre. Also ja. Vor diesem Hintergrund Gehaltsgefüge kann man vielleicht froh sein, dass er diesen Vertrag nicht angenommen hat, weil das hätte vielleicht bei anderen Spielern gewisse Begehrlichkeiten hervorgerufen.
Ja, das bedenkt man, glaube ich, selten, dass das vielleicht innerhalb der Mannschaft dann auch, vielleicht ein gewisses Konfliktpotenzial birgt, ne? Also gut. Können wir denn da irgendwie erkennen, dass, die Gehälter stehen nicht so wirklich irgendwie mal irgendwo drin? Hast du da ein Gefühl für, ob Schalke eine teure Mannschaft hat?
Das kann man aus diesen Zahlen
überhaupt nicht ableiten.
Nicht ableiten. Man müsste jetzt nehmen, was da in der Presse steht. Aus diesen Zahlen, aus dem, was hier publiziert wurde, kann man das so nicht erkennen. Es kann ja letztendlich auch sein, dass die Mannschaft hier moderat verdient und dass alle anderen Positionen im Verein um die Mannschaft herum, die ja natürlich
der
auch
Platz
wichtig,
einfach so viel
auch
Geld
wichtig
Platz sind. Auf Schalke 10 Millionen. Dafür macht er aber einen Scheißjob.
Ein überdurchschnittliches Gehaltsniveau haben. Also insofern, das kann man hier nicht draus erkennen.
Ja, da können wir nur ein bisschen mutmaßen. Okay.
So, dann ist es letztendlich so, kommt das zu diesem negativen Effekt von minus 12 Millionen. Wobei hier noch so ein Punkt ist, Steuern vom Einkommen und Ertrag. ja, da steht ein Minus, ist in dem Fall ein positiver Punkt. Also da hat man eine Bilanzposition gebildet, die man nicht bilden muss, und die führte dazu, dass beim Steuer, also beim Steuer, bei der Steuerposition hier ein positiver Effekt sich von 3 Millionen ergibt. Wenn man eine klassische Bilanzanalyse macht, wenn man sagt, die Zahlen, dann bereitet man die Zahlen auf und dann würde man diesen Posten herausrechnen, dann würde man den mit dem Eigenkapital verrechnen. Das heißt, das Eigenkapital würde um diese aktiven latenten Steuern sich reduzieren. Das würde im Fall von Schalke 04 dazu führen, dass das negative Eigenkapital noch geringer werden würde oder diese negative Zahl noch größer werden würde. Und im Hinblick auf diesen Erfolg ist es so, wenn ich das hier herausrechnen, musste ich das quasi beim Jahres, das erwirkt sich ja positiv von Jahresüberschuss aus, musste ich rausrechnen, dann hätte ich minus 15 Millionen ohne diesen Effekt. Da kann man sagen, das ist ein bilanzpolitischer Effekt, wenn ich das nicht machen muss und ein Wahlrecht habe, das heißt, ich kann es so machen, kann es lassen und dann so machen oder so machen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich sozusagen die Bilanz in dem Fall verbessert habe. Da kann man letztendlich sagen, naja, das haben die jetzt nicht bewusst gemacht in diesem Jahr, um das zu verbessern, weil man muss stetig da vorgehen. Wie habe ich es in den Vorjahren gemacht? Wenn es in Vorjahren auch so gemacht wurde, dann muss ich dieses beibehalten. Aber irgendwann muss die Entscheidung getroffen sein, dass man sich da sozusagen ein bisschen schöner rechnet. Und in dem Fall ist es irgendwann erfolgt. Aber die Experten sehen das, wenn sie da in den Abschluss schauen und sagen, naja, diese Position, die rechne ich dann sowieso raus. Weil ich weiß, mit diesem Vorgehen rechnet man sich dann in dem Fall schöner.
Boah. Also wer jetzt noch zuhört, der, also Altersschilder, am Ende der Vorlesung heute gibt es aber ein Zertifikat.
Gibt's ja, erst wird der Arbeit geschrieben.
Das am Ende.
Gibt's auch so ein Zertifikat. Teilgenommen.
Teilnehmerurkunde. Alter Schwede. Ein bisschen mehr Polemik, du Professor. Wir müssen jetzt hier ein bisschen mehr Polemik reinbringen, ja?
Ja, also das ist der Punkt. Warum ist das Eigenkapital schlechter geworden? Weil ich eben wirtschaftlich hier weniger Erfolg hatte. Wir haben versucht, hier einige Gründe zu finden. Wir können mal schauen, wie könnte es zukünftig aussehen. Und da gibt es den Lagebericht. Da hatte ich ja vorhin schon mal, wenn es nicht dem der technischen Störung zum Opfer gefallen ist, gesagt, sie haben dort Planzahlen drin für das nächste Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass es die Zahlen sind, die auch bei der DFL eingereicht werden im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens. Es wäre komisch, wenn die jetzt andere Zahlen veröffentlichen als nachher im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens, was die Planumsatzerlöse sind. Und da ist es so, die Plan.
Cool, ich muss das kurz beschreiben. Mhm. Ja.
Hat der Gerrit, das dachte ich also auch gerade.
Der hat hier eine Excel-Tabelle vorbereitet. Also, Emma, versuch das mal zu beschreiben, was ja, wir da sehen.
Es ist abartig. Also, da ist ein Zahlenwerk, da sind dann noch irgendwelche Sachen gelb und orange markiert. Das sind mindestens 3 Tabellen. Also, ich weiß nicht, ich würde ungefähr, auch wenn ich da Fantasie-Sachen eintragen würde, bräuchte ich 2 Tage, um so eine Excel-Tabelle zu malen. Aber Gerrit hat sich da anscheinend irgendwas beigetan.
Du hast da schon Bock drauf, ne?
Ich habe eine Woche mich auf euch vorbereitet. Ja, also letztendlich ist es so, man findet, für die es jetzt wirklich runtergeladen haben, also für die 3, die da zuhören, das runtergeladen haben, man findet da auf der Seite 21 die Planungsbasis. Womit hat Schalke gerechnet für das nächste Geschäftsjahr? Das ist insofern ganz interessant. Also in dem Fall für die Spielzeit 18-19 kalkulieren die im DFB-Pokal, dass die in der zweiten Runde beispielsweise ausscheiden. Das ist eine konservative Planung, die sie auch von der DFL in der Regel vorgegeben bekommen. Mit Blick auf die Euroleague haben sie unterstellt, dass sie die A erstmal erreichen und B, dass sie die Zwischenrunde in dem Zusammenhang erreichen. Sie kalkulieren dann für die nächste Saison den Platz 5 in der Bundesliga. Und sie planen ohne Transfererlöse in 2018. Und dann müssen
wer sollte Meier kann gehen und Goretzka kann gehen für 0 Euro. Wer soll denn noch verbimmelt werden? Also
es gibt da einige unzufriedene Spieler, habe ich gehört, aber ich weiß es nicht.
Der aufmerksame Ukrainer hat wieder performt und Bentaleb scheint auch wieder eingenordet worden zu sein.
Gucken wir mal.
Auf der anderen Seite muss es immer jemand geben, der dann dafür was zahlt. Und da muss man letztendlich immer wieder vergleichen, in welchem Wert steht der Spieler da noch im Abschluss drin. Ja. Weil wenn ich ihn verkaufe für 10 Millionen, er steht im Abschluss mit 15 Millionen drin, habe ich 5 Millionen Differenz, die ich dann wieder negativ erklären auf muss. Die sich auf den Abschluss dann negativ auswirken, um diese 5 Millionen. Jedenfalls planen die in dem Fall für das Jahr 2018 Vergleichszahl 2017 ist 240 Millionen mit ein Umsatz, der sich erhöht um 17 Millionen, also 258 Millionen. Also
mit der Summe sind auch schon Marketingerlöse und so mit rein.
Da ist alles, was ertragsmäßig drin ist, was wir vorhin gesagt haben, Sponsoring, Merchandising und so weiter, Catering drin. Und ich habe versucht, das nachzuvollziehen, wenn sich diese klassischen Sachen wie Catering und so weiter moderat entwickeln, so wie im letzten Jahr, dann muss ein wesentlicher Teil in dem Zusammenhang die medialen Verwertungsrechte sein, weil da ist ja auch ein neuer Vertrag abgeschlossen worden, der wohl in Summe für alle Mannschaften, die im Ligabetrieb teilnehmen, so 81% mehr bringt für die nächsten 3 Jahre. Und von dem Kuchen kriegt Schalke ja einen gewissen Teil ab. Wie viel ist natürlich der, können die das besser simulieren, weil die Hintergründe die Verteilungsquoten da besser.
Schlüssel, ja, da gibt es ja auch die Platzierung und so spielt da rein.
Ja, Mensch. Und da ist es letztendlich so, gehe ich mal davon aus, dass die hier einen erheblichen Anstieg haben. Also die Umsatzerlöse steigen und sie rechnen, das wollte ich da im Hinblick auf diese Lizenzspielerkader steht, ich zitiere mal, auf der Kostenseite weist der Lizenzspielerkader die notwendige Flexibilität auf, um durch Kosteneinsparungen auf alternative sportliche Verläufe reagieren zu können, ohne die Wettbewerbsfähigkeit des Vereins zu gefährden. Sollte jeder dann selbst interpretieren, was das in dem Fall heißt, und sie rechnen unterm Strich für das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich. Sagen wir so, das ist für mich so 5 Millionen in etwa. Ich habe es versucht mal nachzuvollziehen. Ich kann das in etwa nachvollziehen, wenn sich der Personalaufwand quasi nicht weiter erhöht und diese Einmaleffekte, Weinzieleffekte, nicht nochmal auftreten, und der Personalaufwand von diesem Jahr für 2017 war es 124 Millionen, 123 auf 112 Millionen reduziert wird dadurch. Das ist so meine Planung, die ich jetzt mal versucht habe, die Planung von Schalke 04, die ich eben nur aus diesen Sätzen kenne, nachzuvollziehen.
Okay, das heißt, wir drehen tatsächlich in der Schraube vorsichtig.
Ja, das ist zu sehen, dass das wirklich sehr konservativ geplant wird. Das muss man zugutehalten. Da kann man natürlich fragen, wann ist ein Plan gut? Ist ein Plan gut?
Spannend.
Ist ein Plan gut? Das ist mal die Frage an euch, damit ihr auch mal was sagt. Wenn ich genau die Zahl treffe, die ich, also nachher in der Durchführung treffe, die ich geplant habe, oder ist ein Plan gut? Das ist eine philosophische Frage. Da gibt es jetzt keine richtige Antwort, aber insofern könnt ihr.
Naja, im Kapitalismus muss die Zahl besser sein, als wie
genau,
ich vorher gesagt
habe. Oder wenn sie besser ist. Und da ist es letztendlich so, wenn ich jetzt beispielsweise die Planung der Umsatzerlöse in den letzten 3-4 Jahren bei Schalke 04, die dort im Lagebericht steht, verglichen habe mit dem, was wirklich erreicht wurde, muss ich sagen, haben die dann wirklich gut geplant. Weil es da immer eine positive Differenz gab. In 2015 haben die beispielsweise 40 Millionen ungefähr Umsatzerlöse mehr generiert, als sie geplant haben. Im Jahr 2016 sind es 52 Millionen gewesen. Natürlich, da waren Draxler und Sahneeffekte.
Der Sahneeffekt hat was.
Er nennt sich ja selbst so. Also insofern.
Ich habe immer Sané gesagt, aber ich kann.
Du musst ja dann wieder richtig stellen beim nächsten Mal. 2017 sind es trotz dieser ganzen ausgebliebenen Sachen 15 oder 16 Millionen, die in der Realität mehr erwirtschaftet wurden als Ertrag, als damals geplant wurde.
Ja, aber wenn ich immer nur schlechter plane, als ich am Ende bin, ist das ein gutes Signal oder ist das ein schlechtes Signal? Das war
die Frage an euch.
Ist ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das der Punkt ist, wo Peter Peters sagen wird, siehste,
ja, ja.
vorsichtig geplant oder vorsichtig kalkuliert und besser performt.
Also wenn die Tendenz so gleich bleiben würde und er sagt jetzt 257, 258 schafft er, dann schafft er vielleicht 270 im nächsten Jahr. Aber das sind nur die Erträge. Natürlich habe ich jetzt die Aufwendung, also die was ich abziehen muss, und da waren sie in der Planung nicht ganz so gut, weil sie diese außergewöhnlichen Sachen mit
Weinziel
zum Beispiel eben nicht geplant haben. Aber das heißt ja nicht, dass solche Sachen nicht zukünftig auch wieder
vorkommen können.
In anderen Bereichen vorkommen können, dass da außerplanmäßige Sachen.
Ja, zum Beispiel ist auch mal die Arena schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, da war das Dach ziemlich kaputt. Mhm,
ja.
Sowas könnte ja auch passieren und ganz schön teuer werden.
Das sind also Sondereffekte gibt es eigentlich immer. Das ist die Frage, ob das wirklich noch als Sondereffekte bezeichnet werden kann. Gerade im Fußball hat man sehr oft Trainerentlassungen. Schauen wir an, wie viele Trainer Schalke 04 in den letzten 10 Jahren hatte, wie viele Personen in Führungspositionen waren, die gegangen sind oder gehen mussten, aber eben außerhalb der Vertragslaufzeit, also im Sinne von früher dort weggehen mussten. Oder eben solche Sachen wie das Dach, da war 2010, 2009 waren da solche Punkte, die sich da negativ drauf ausgewirkt haben. Und da ist auch so ein anderer Punkt im Hinblick auf die Frage, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn die Arena abgezahlt wird.
Die sollte doch schon 14 Mal abgezahlt worden.
Nein, aber jetzt ist ja tatsächlich soweit, glaube ich. Ne? Also das ist nächstes Jahr.
Kann man jetzt hier nicht aus diesen Unterlagen wiederum erkennen, wann die abgezahlt wird und ob und wie da der Restbetrag ist, erkennt man nicht. Aber nehmen wir mal an, dass die nächstes Jahr abgezahlt wird. Da ist dann eben der Punkt, wir haben ja ein großes Projekt mit dem Berger Feld, über das hier geredet wird. Und da, ja, ich finde, die Darstellungen in diesem Abschluss sind ganz plausibel. Die kann man nachvollziehen. Bei diesem Punkt kann ich es nicht unbedingt nachvollziehen, weil was wir jetzt nämlich vorliegen haben, ist einmal der Konzernabschluss und da haben wir noch einen Konzerngeschäftsbericht. Und da ist auch eine Ausführung zum Berger Feld, die mal an einer Stelle weiter sind. Geht gleich nochmal drauf ein. Und an einer Stelle bisschen widersprüchlich.
Also jetzt reden wir um Steine statt Beine.
So, ja. Endlich.
Ja.
Jetzt wird's unterhaltsam.
Also hier steht erstmal, warum sind die Finanzverbindlichkeiten, also die Schulden, die Schalke 04 hat, angestiegen, steht hier zum einen. Insbesondere aufgrund des sukzessiven Ausbaus des Berger Felds ist deshalb mit einem moderaten Anstieg der Finanzverbindlichkeiten in der Zukunft zu rechnen.
Einmal nur moderat.
Also, das ist die Frage, was es heißt. Das, wie gesagt, das moderat wurde an anderer Stelle nochmal verwendet. Jetzt muss ich mal schauen. Ihr könnt das mal überbrücken, meine Suchzeit hier.
Ja. Sag mal, Elmar, was glaubst du, wie viel Prozent unserer Hörer jetzt noch zuhören?
64.
64 Prozent. Wir lassen das analysieren, ja. Ich habe schon eine Idee, wie wir am Ende des Podcasts können wir überprüfen, wie viele Leute denn hier zu Ende gehört haben.
Also das Bauprojekt Berger Feld, ich habe es jetzt gefunden, wird in mehrere Bauabschnitte eingeteilt. Und jetzt sind sie wohl im ersten. Da steht irgendwie was, dass es ja mit 25 Millionen Euro budgetiert ist. Und dann gibt es noch weitere Bauabschnitte. Wie viele ist nicht genau zu erkennen. Weitere heißt Mehrzahl. Zwei oder drei. Insgesamt sind drei. Und dann wird hier von einem Gesamtvolumen von 95 Millionen gesprochen im Lagebericht für das aktuelle Jahr. Wobei es nicht erkennbar ist, ob das jetzt inklusive Bauabschnitt 1 oder nur die nächsten. Das ist jetzt nicht zu erkennen. Und da steht ein interessanter Satz. Für die weiteren Bauabschnitte prüft der Vorstand aktuell die zukünftige Finanzierung. Was würdet ihr darunter, wie würdet ihr das verstehen?
Dass die nächsten Bauabschnitte nicht kommen.
Naja, prüft die Finanzierung ist für mich so ein Ausdruck. Ja, ich habe jetzt hier mehrere Angebote vorliegen. Ich muss jetzt schauen, sind die sinnvoll? Ich entscheide mich für einen.
Wahrscheinlich heißt das aber, Schalke braucht Kohle, Schalke braucht einen Kredit oder Schalke braucht eine neue Anleihe.
Was sagst du? Wenn ich mir so die Zahlen anschaue, würde ich sagen, sucht der Vorstand nach Finanzierungsmöglichkeiten in dem Bereich. Und das meinte ich jetzt im Hinblick auf den
Jetzt denken wir gleich einen Skandal auf.
Ich bin schon ganz. Nein, so schlimm ist es nicht. Auf dem Geschäftsbericht steht dieser ähnliche Form. Da steht, für die weiteren Bauabschnitte prüft der Vorstand aktuell die zukünftige Finanzierung. Und dann folgt der nächste Satz, der vorne nicht drin steht. Gelingt diese, wird der Verein zweckgebundenen, neue Finanzverbindlichkeiten aufnehmen. Also insofern gelingt diese, heißt ja schon, dass es noch nicht sicher ist, wie du sagst, kommt das oder kommt es nicht? Findet man eine Finanzierung, ja oder nein? Und jetzt nochmal die Frage, habt ihr aufgepasst, wie viel Millionen ist das Gesamtvolumen dieses Bauprojekts?
Also es kann nur 95 sein, das wäre dann inklusive des ersten Bauabschnitts, oder 120 Millionen, wenn man 25 und 95 zusammen addiert. Mhm,
ganz genau, also 95, auf diese Zahl wollte ich hinaus, weil im Geschäftsbericht steht dann hinten.
Ich glaube, der hat sich gerade gelobt, Elmar.
Ja, nach Jahren wieder. Auf Seite 18 steht dann nämlich im Geschäftsbericht, das Gesamtvolumen des Bauprojekts beträgt für beide Bauabschnitte rund 90 Millionen Euro. Also da ist irgendwie eine moderate Differenz von 5 Millionen, die ich mir jetzt nicht erklären kann, da es die Zukunft betrifft, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Die Zahlen der Vergangenheit.
Du bist, glaube ich, der Erste, der das, dem das auffällt.
Ja, aber mir ist auch andere Sachen aufgefallen.
Also bitte, ich bin Professor.
Mir sind auch andere kleinere Fehler aufgefallen, die komischerweise vorher zumindest in der Geschäftsstelle niemandem aufgefallen sind, nämlich dass das Geschäftsjahr, so steht es in verbalen Ausführungen, nicht bis zum 31.12., sondern bis zum 3. Dezember ging. Also da wurde irgendwie technisch,
die Eins
Technik
vergessen.
Ist es ja nicht so einfach, wurde die Eins dort entsprechend vergessen. Aber
also,
das war ein Rechtschreibfehler.
Wir wissen, dass Peter Peters auf jeden Fall, Peter Peters mal sagt, wir hätten jemanden an der Hand,
der Ahnung hat.
Der könnte nochmal Korrektur lesen, bevor Schalke seinen Konzernabschluss veröffentlicht.
Das war jetzt ein Rechtschreibfehler.
Das ist ein Rechtschreibfehler, aber ich finde es ein bisschen
peinlicher Fehler.
Peinlich, ja. Ganz genau.
Also ich finde, das ist ein peinlicher Fehler.
Finde ich gut, dass nicht nur wir mal einen Fehler machen, sondern auch.
Okay.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Schalke ist schuldenfrei, wird so schnell keiner sagen können.
Nein, das ist ja auch der Punkt im Hinblick auf wir sind ein Verein und wir haben da kein,
weil wir kein Verein sind.
Wir haben kein Eigenkapital. Das heißt, alles, was wir machen, müssen wir fremdfinanzieren. Und das heißt aber nicht, dass wir, weil wir ein Verein sind, müssen wir negatives Eigenkapital auf Dauer haben. Also es waren ja schon positive Entwicklungen, weil ich habe mal reingeschaut, 2010 war das negative Eigenkapital auch extrem hoch. Das wurde reduziert, das wurde quasi
besser.
Und jetzt in diesem Jahr haben wir, da gibt es eben immer gute und schlechte Jahre. Jetzt ist es wieder höher im Sinne von noch negativer geworden. Man kann das aber nicht sagen, dass die jetzt schlecht gewirtschaftet haben, weil da muss man immer vergleichen, was hätte jemand Alternatives aus dieser Situation gemacht. Also man muss dann eben, liegt das an dem, der da tätig war, liegt das an den äußeren Umständen und ähnliches. Also
es gab so Sätze so ungefähr vor 6, 7 Jahren von Peter Peters, in 10 Jahren ist Schalke schuldenfrei. War das vor 6 oder 7 Jahren überhaupt realistisch oder war das Populismus?
Also wenn Schalke schuldenfrei wird in der Rechtsform, also als Verein, hätten wir auch, also so eine Bilanz heißt immer, auf der einen Seite wird dargestellt, wo kommt das Geld her? Hm. Und auf der anderen Seite, wie wird das Geld verwendet? Zum Beispiel in Spiele, in die Immobilie und so weiter, ein gewisser Kassenbestand. Und da ist es letztendlich so, wo kommt das Geld her? Das kann nur aus Schulden oder aus Eigenkapital, das heißt aus dem von den Eignern. Und wir haben ja jetzt keine Eigner.
Also die Kapitalstruktur ist quasi gar nicht denkbar.
Das heißt, wenn ich keine Schulden habe, dann habe ich auch kein Vermögen. Und dann, ja, wann könnte das passieren, wenn ich wirklich alle Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hole, dann muss ich aber trotzdem irgendwie finanzielle Mittel haben, um die zu bezahlen, dann hätte ich zumindest Verbindlichkeiten aus. Also letztendlich ist das theoretisch nicht möglich.
Ich frage deshalb so naiv, weil wir können, also Schalke 04 ist ein schuldenfinanzierter Fußballclub und es gibt dazu auch wenig Alternativen.
Ist richtig, wenn man nicht die Rechtsform ändert und vielleicht darüber immer nachdenkt, keine Ahnung, in die Börse zu gehen oder irgendwie die 50+1 Regel aufgebrochen wird, haben wir dass wir uns als Verein über Fremdkapital, also über Schulden finanzieren. Was aber nicht heißt, dass wir immer negatives Eigenkapital, also vielleicht meint er da, dass in so und so vielen Jahren das Eigenkapital positiv ist oder dass zumindest, okay.
Jetzt ein kleines Randthema jetzt zu dieser Konzernbilanz, aber du bist ja jetzt so ein Wirtschaftsfetischist, so 50+1, findest du das gut oder findest du das, wie ist so deine Perspektive darauf?
Das ist ein schwieriges Thema. Also ich finde, dass die Vereine, erstmal wenn man nur Deutschland betrachtet, irgendwann eine Gleichberechtigung her muss. Und das heißt, Ausnahmen darf es eigentlich nicht geben. Das heißt, entweder wir öffnen uns auf Vereinsebene in die eine Richtung oder die Ausnahmen werden gestrichen, was diese Werksclubs, also Leverkusen, Wolfsburg, da betrifft. Also entweder wir öffnen uns die eine Richtung oder wir schrauben diese Ausnahmen zurück. Und dann ist es ja so, wir leben ja hier nicht in einem Mikrokosmos, sondern wir haben ja noch international das zu berücksichtigen, wie es da läuft. Also die Frage ist, wie sich das zukünftig entwickelt, nicht nur mit England, sondern wir haben ja auch andere Länder mit Frankreich, wo das möglich ist und wo die Investoren einsteigen. Wenn man aber letztendlich die Abschlüsse dort sieht, ein profitables Geschäft wird es nie sein. Es wird immer im Hinblick auf so einen Investor eine Spielerei sein.
Vielleicht haben wir da gleich noch Zeit, also weil das sind total viele spannende Themen oder vielleicht müssen wir da noch eine eigene Folge raus machen. Lass doch lieber bei der Konzernbilanz bleiben, weil dann, das andere Thema ist auch äußerst spannend, da müssen wir irgendwie nochmal hinzukommen.
Okay, dann haben wir das Eigenkapital besprochen. Das Eigenkapital ist ja aus dem Ergebnis. Ist, ja, und dann ist die Liquidität, die noch, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann Erfolg haben, man kann mal positiv und negativ sein, aber die Liquidität muss permanent gegeben sein.
Kurz übersetzen für unsere Hörer, Schalke nimmt 10 Millionen Euro Kredit auf, bedeutet, wir haben 10 Millionen Euro Liquidität.
In dem Fall ja. Und also wenn wir einen Kredit aufnehmen und den erstmal das Geld auf die Bank überwiesen bekommen haben, können wir mit den 10 Millionen erstmal arbeiten. Dann können wir unseren Verpflichtungen nachkommen. Dann können wir Personal bezahlen und dann können wir
neue Rasen kaufen.
Materialaufwendungen, die wir vielleicht benötigen im Hinblick auf Catering und ähnliches, können wir Bier kaufen.
Bier. Fußball.
Das muss alles gegeben.
Elmar Bier hat einer Bier gesagt.
Und diesbezüglich gibt es eine sogenannte Kapitalflussrechnung. Das zeigt jetzt nicht die Erträge und Aufwendung im Hinblick auf den Erfolg, sondern das zeigt die Entwicklung der Liquidität. Und Liquidität ist dann so, kommt aus verschiedenen Bereichen, beziehungsweise wird von verschiedenen Bereichen verbraucht. Wir hatten immer das operative Geschäft, das ist das eine, was Peter Peters da immer betont. Und das ist auch so, dass da die Liquidität sich sehr, sehr positiv entwickelt hat in dem Bereich. Aber wir haben auch die sogenannte Investitionstätigkeit, das heißt, was wurde an Transfers geleistet in den Jahren, da fließt die Liquidität ab und dann eben die Finanzierungstätigkeit, also meine Kontakte zur Bank, nehme ich Kredite auf.
Zinsen sind auch drin.
Zinsen, die gezahlt werden, wobei das sehr moderat ist bei Schalke im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten, die insgesamt bestehen. Also die Zinsen sind ein Posten, der nicht so besonders hoch ist und der sich auch ist immer so positiv entwickelt hat. Also da ist es auch so, dass die aktuellen Umstände, die geringen Zinsen, die zu zahlen sind, hier auch bei Schalke entsprechend genutzt werden. Und die Liquidität ist letztendlich so ein Punkt. Wir hatten zum Bilanzstichtag 2016, also ein Jahr voraus, hatten wir Liquidität von 5,9 Millionen, also knapp 6 Millionen. Und jetzt musste Schalke einen Konkurrentkredit aufnehmen von 16 Millionen. und hat eine Liquidität oder hat einen Finanzmittelfonds, wird das genannt, von minus 12,7 Millionen. Also lebt im Dispo aktuell.
Das kennen wir alle.
Das Positive daran ist, es steht dann hinten auch in den Unterlagen nochmal drin, dass der Dispo noch nicht ausgeschöpft ist. Also sie haben noch einen Puffer von 10,6 Millionen. Das ist das eine Positive. Das andere Positive ist, es muss ja immer jemand sein, der das Geld dann auch gibt, dass es immer auch noch eine Bank gibt, die bereit ist, da dieses Geld entsprechend als Dispo zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja auch, wir kennen es ja alle, dass die Bank dann irgendwann sagt, als wir noch Student waren, Elmar, du weißt es noch, nee, Dispo gibt's nicht. Also insofern ja. Ist das sozusagen
ist ein gutes Zeichen, dass wir noch Geld von der Bank
ja, bekommen. Ja, das ist ein gutes Zeichen, aber die Liquiditätslage ist jetzt nicht entspannter als im letzten, als vor einem Jahr gewesen.
Sondern angespannter.
Aber wie funktioniert das, wenn ich...
Ich nicke jetzt mal, ich würde sie angespannter nennen, aber es ist jetzt so, dass man sagt, zu viel Liquidität auf dem Konto ist auch ökonomisch unsinnig, weil das Geld muss irgendwo investiert werden, genau, weil das entweder entgangener Ertrag ist oder Kosten, die ich da habe.
Was ich nicht verstehe, und also das ist eine naive Frage, ne? Ich habe jetzt, du hast gerade gesagt, Zack hat jetzt irgendwie 10 Millionen flüssig für sich. Liquidität nennt das der Professor, ich nenne das flüssig. Wenn ich jetzt einen Spieler für 20 Mio kaufe, wie geht das?
Also ist die Frage, wann kaufe ich dann und muss ich sofort bezahlen?
Aber das kommt mir alles vor wie so ein Hand in den Mund Business, die permanent.
Die planen und es steht hinten drin, dass selbst bei der mittelfristigen Liquiditätsplanung sie immer zahlungsfähig sind. Also darauf wurde nochmal hingewiesen. Ich sag mal so, wenn ich geringe Liquidität habe, muss ich halt schauen, wo kommt die Liquidität her? Habe ich vielleicht noch irgendwo, hat jemand bei mir Schulden, die ich noch eintreiben muss. Kann, ja. Beispielsweise, oder kann ich andere Sachen liquidieren, flüssig machen? Habe ich vielleicht irgendwo in einem anderen Bereich Auszahlungen, die ich jetzt nicht mehr tätigen muss, wie beispielsweise Goretzka, den muss ich ja das Gehalt, was er erstmal nicht zahlen, oder jetzt im vergangenen Jahr Huntelaar oder andere, die ja. weggegangen sind, das Gehalt muss ich da nicht mehr zahlen. Bei dem Trainer, wenn wir wieder auf dieses Problem kommen, das sieht so aus, als wenn ich es zukünftig zahlen muss. Das ist schon eingepreist, wie ihr vorhin gesagt habt, im Hinblick auf die Gewinn- und Verlustrechnung, im Hinblick auf das Eigenkapital, aber im Hinblick auf den Kapitalfluss, auf die Liquidität, auf die Flüssigkeit, können das noch Abschlüsse sein, die dort zu berücksichtigen sind.
Jetzt fährt hier der Müllwagen vorbei, aber mit das überspielen wir auch gekonnt.
Also immer so, auf der anderen Seite ist eben, es gibt Kreditgeber, die stellen dem Verein Geld zur Verfügung, und es ist noch zum einen ausreichend Dispo da, oder in dem Fall nennt sich das Betriebsmittelkredit von 10,6, der nicht ausgeschöpft wird, und die Finanzplanung, die Liquiditätsplanung der Gesellschaft, zumindest wird es so dargestellt, ist eben auch so, dass die Liquidität mittelfristig, was immer das auch heißt, in der Regel sagt man da so zwischen 1 bis 3 Jahre, ist die jederzeit gegeben.
Das ist jetzt nicht schlecht.
Ich sag mal so, ja, sonst hätten wir andere Probleme, ja.
Okay. Es scheint mir so, ich weiß nicht, ob das schon der richtige Zeitpunkt ist, um das zu besprechen. Du hast noch eine Liste da mit Punkten, die wir abhaken müssen.
Nee, ich habe die Liste ist da, ich habe sie bloß nicht abgehakt. Also ich könnte jetzt das abhaken und dann wäre man theoretisch schon weiter, als es jetzt aussieht.
Weil ich freue mich darauf, den Podcast auch nochmal zu hören.
Aber nur einmal dann noch, ja.
Vielleicht auch zweimal, wenn ich was nicht verstanden habe, aber ich habe ja jetzt deine Nummer. Veröffentlichen wir auch gleich, falls noch einer Fragen hat, kann den Gerrit jederzeit anrufen.
Die E-Mail-Adresse kriegt man ja wahrscheinlich sogar gegoogelt, aber ist egal.
1290.
Es sieht irgendwie trotzdem alles irgendwie sehr knapp aus. Also ist das, würdest du als Experte das bestätigen können, oder?
Also die Liquidität hat sich jetzt nicht zum Positiven entwickelt, das Eigenkapital hat sich nicht zum Positiven entwickelt, aber ich sehe jetzt kein Problem im Hinblick auf die Lizenzierung für das nächste Geschäftsjahr, nach den Informationen, die hier vorliegen. Also ich kenne nur das, was hier ist. Die Hintergründe kennt man nur die Argumentation, und da ist es natürlich so, dass die Interpretation jetzt bei dem Betrachter liegt.
Also bei dir.
Ja. Oder bei dem, der das liest, wenn es einer liest. Und
ich hab's gelesen, aber für mich liest sich das natürlich wie, als wenn ich den kleinen Prinzen lesen würde, ja? Also das ist jetzt...
Den hast du auch nicht verstanden.
Alter!
Der kleine
Prinz
ist
Peppo den Professor umgehauen. Nein,
der kleine Prinz ist ein modernes Märchen, aber so schlimm ist es jetzt, glaube ich, hier nicht.
Wir versuchen das ja zu verstehen, und es ist...
Also es gibt gewisse Sachen, also Schalke versucht ja immer darzustellen, wie zukunftsorientiert man ist. Man hat zum einen, wenn man das hinten mal schaut, die Internationalisierungsstrategie. Es wird betont, wie oft die in China waren und was da mit China alles gemacht wird. Auf der anderen Seite bei der Darstellung der Umsatzerlöse steht, dass diese überwiegend aus dem nationalen Bereich sind. Da muss man letztendlich schauen, wie groß ist der Markt in China wirklich? Und das ist ja nur ein Kuchen. Wie viel Krümel kriege ich von dem Kuchen ab? Welche Länder waren vielleicht schon vorher da? Welche, selbst wenn wir nur national Konkurrenz hätten im Sinne von mit anderen Mannschaften in Deutschland, gibt es vielleicht andere Mannschaften, die von dem chinesischen
Kuchen, ja klar, Real Madrid will auch in China
mehr abbekommen. Ja. Das ist ein Punkt. Und dann der Sache mit dem mit E-Sport. Das ist ein großer Markt, aber es steht auch nirgendwo drin, was die da diesbezüglich vermuten, was zum einen jetzt gekostet hat bisher, was es bisher an Erträgen gebracht hat, da steht da nirgends.
Also
und was ist zukünftig, welches Potenzial da steht? Also die Potenziale fehlen mir da, dass die, sie müssen das nicht, sonst hätten sie das ja geschrieben. Also insofern, ich kann mir aber auch da in diesem Bereich auch nichts unbedingt vorstellen. Das ist letztendlich so, wie wir haben ein Unternehmen, und wenn das keine Internetseite hat, ist es irgendwo nicht mehr zukunftsorientiert. Und hier ist es letztendlich auch so, dass es, man sagt ja immer, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Erfolg, sei es im sportlichen, im wirtschaftlichen oder im emotionalen Bereich, was die Fans entsprechend betrifft. Und was ist, wenn man nicht dabei ist? Da hat man letztendlich Angst, etwas zu verpassen.
Genau, in Sachen Digitalisierung und in Sachen Internationalisierung.
Ganz genau. Ne? Und Digitalisierung ist auch so ein Punkt. Es gibt ja hier das vereinseigene Club Media Angebot.
Das klingt so scheiße.
Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist auch Schalke-Mitglied. Haben Sie das schon gesehen? Nee, ich habe es auch noch nie. Also bei dem, was ich, das ist jetzt nicht repräsentativ.
Also S04TV gibt es schon.
Ja, so. Ja, wer hat das von euch?
Also ich habe das schon mal gesehen.
Ich habe da beruflich auch schon reingeschaut, ja.
Mhm. Also die Frage, was wäre, wenn es dieses nicht geben würde.
Dann könnte der, also ich habe diese Woche ein spannendes YouTube-Interview mit Alexander Jobst gesehen, von irgendeinem, also Entschuldigung Gerrit, ne, aber wenn so BWLer auf mich, also dann denke ich immer, ach du Scheiße, was für tolle Typen. So, und da war so, dass dieses Club-Media-Ding perspektivisch für die Zukunft, und jetzt ist halt so, dass ich aus dem Bereich komme, der Chinese soll halt Schalke erleben können, ja, und das kann der halt über Bilder, und am besten kann er das über S04TV, wenn da, ich weiß gar nicht, ob es das auf Chinesisch gibt, aber das wird ja die Perspektive sein, dass der Chinese, 1 Milliarde Menschen, Riesenmarkt, deswegen geht da Schalke hin und versucht ja auch über die Kooperation mit diesem anderen, mit dem chinesischen Sportverein. Am Ende des Tages muss da ein chinesischer Topspieler rauskommen, der auf Schalke spielt, damit der Chinese Anknüpfungspunkte hat.
Das ist richtig, aber das ist der sportliche, oder weiß nicht, ob das schon der sportliche, das ist ja immer der emotionale Effekt, dass man Chinesen haben, die Emotionen haben mit Schalke 04.
Aber, die ja dann auch ein Trikot kaufen für viel zu viel Geld.
Und das ist eben der Punkt. Aus wirtschaftlicher Sicht muss das irgendwo sinnvoll sein. Ich habe Aufwendungen, die ganzen Sachen ins Chinesische zu übersetzen und ähnliches. Habe ich die entsprechenden Erträge? Vielleicht jetzt noch nicht. Sind die zukünftig wirklich, wirklich da?
Und das ist eben, willst du das anzweifeln oder?
Ich weiß es nicht. Also, ich würde es nicht anzweifeln wollen, aber ich kann
das
nicht.
Also, ich gehe davon aus, dass das für Schalke 04 leider, also wünschen würde ich mir natürlich anders, aber jetzt da nicht mitzuspielen und den Chinesen davon zu überzeugen, dass ein Ruhrpott-Verein der beste Club der Welt ist, wäre wahrscheinlich fatal in 5 Jahren.
Das ist der Punkt, dass man solche Sachen nicht weiß. Also,
und bei E-Sports ist, glaube ich, genauso.
Man muss auf diesen Zug aufspringen, aber man weiß nie genau, was dabei herauskommt. Das ist der Wirtschaft in vielen Bereichen oder in allen Bereichen so, dass ich gewisse vermeintliche Trends mitgehen muss, die dann aber letztendlich auch wieder einschlafen, wo man feststellt, das hat nichts gebracht. Das will ich jetzt nicht unterstellen in dem Zusammenhang, aber ich kann es auch schlecht beurteilen, weil ich jetzt bei E-Sports oder beim chinesischen Markt nicht der Fachmann bin. Und gemäß den Personalaufwendungen haben die ja genug Fachleute, die jetzt nicht im Lizenzspielerbereich, sondern eben in der Geschäftsstelle, die sich damit besser auskennen als ich.
Okay.
Und die auch die Hintergründe hinter den Zahlen natürlich besser kennen als wir. Wir lesen das nur, was der gemeine Bilanzleser hier vorliegen hat.
Der gemeine Bilanzleser, alle beide.
Das sind wir hier halt.
Du. Was müssen wir noch besprechen aus der Bilanz?
Also insofern, wir haben jetzt schon viele... Man könnte auch auf die Finanzierung, das wäre dann wieder so Finanzierungsstruktur. Also Finanzierungsstruktur heißt, wenn ich jetzt mal so das Vermögen mir anschaue,
ja,
ist das lang- oder kurzfristig gebunden? Also zum Beispiel die Arena und die Spielerwerte, die dort dargestellt sind, sind ja so vertragslaufzeitmäßig. Das sind hohe Beträge und sind die auch langfristig finanziert? Das ist dann so, dass es in dem Fall nicht unbedingt ist, weil das Kapital, was langfristig oder das Fremdkapital, was langfristig zur Verfügung gestellt wird, ist relativ gering. Das hat sich auch von der Struktur so ein bisschen verschlechtert, wie ich gesehen habe, da ist viel von dem, was langfristig war, ins Mittelfristige hineingegangen. Das kann sich dann auf die Liquidität auswirken. Also wenn wir jetzt ein Haus bauen würden, würde man auch sagen, gut, ich nehme jetzt nicht das Geld aus dem Dispo, sondern ich versuche hier eine langfristige Finanzierung
dagegen.
Und die über 10, 5 Jahre zumindest geht. Und da ist es auch so ein bisschen verschobenes Verhältnis. Das heißt aber nicht, dass es nicht klappt in dem Fall. Also das sind, man nennt es in der BWL so goldene Bilanzierungsregeln, die sagen wir so, eingehalten werden sollten, aber selbst wenn man die nicht einhält, würde es nicht so, kann es sein, dass es mit der, sagen wir, so gut geht. Also es ist immer so, man sagt da, dass Zähneputzen Fußpilz Paradoxon, die Sache, dass...
Jetzt ist er, glaube ich, in seiner eigenen Welt.
Ja, das... Man könnte, denke ich mal, statistisch nachweisen, dass wenn man sich häufig die Zähne putzt, dass dann die Gefahr, Fußpilz zu haben, relativ gering ist.
Oder obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, sondern der Zusammenhang ist wahrscheinlich dass derjenige, der sich auf die Zähne putzt, sich auch die Füße wäscht.
Ja, wieso hast du eigentlich nicht bestanden?
Also das im Nachhinein.
Ja, wegen dir. Und da ist es letztendlich auch so. Man sagt jetzt, es soll ungefähr ausgeglichen sein, aber einen konkreten betriebswirtschaftlichen Zusammenhang, wenn dann zukünftig Geldgeber gefunden werden oder wenn Umschuldungen erfolgen, die sinnvoll sind, das können alles andere Gründe sein, weil beispielsweise langfristig das Geld zu teuer war, dann nehme ich lieber in dem Fall kurzfristig auf und mache dann später die Finanzierung. Also wie gesagt, das ist mir aufgefallen, diese Finanzierungsstruktur, dass die etwas verschoben ist. Und dann habe ich jetzt nochmal verglichen mit dem schwarz-gelben Verein. Kann man nicht so richtig vergleichen, muss man vorweg sagen, weil das ja quasi auf Aktien basiert ist. Und die haben ein Eigenkapital, ein positives Eigenkapital. Und da ist diese Finanzierungsstruktur eigentlich ganz gut. Also das ist da, was langfristig als Vermögen da ist, ist auch langfristig finanziert, weil Eigenkapital immer grundsätzlich langfristig zur Verfügung stehen.
Warum, also wenn wir das die jetzt mal versuchen, das Thema Konzernbilanz abzuschließen. Mhm. Emma, du weißt Bescheid.
Ich weiß Bescheid.
Du kannst mir gleich im Auto noch ein paar Fragen beantworten.
Keine Ahnung, aber ich habe so im Moment das Gefühl, ich habe erstaunlich viel verstanden.
Super. Du wirst ja auch schon vorgebildet. Ich habe auch schon mal eine Wirtschaftsklausur gelesen, aber auch nicht zu Ende gebracht. Das hat ja seine Gründe. Die spannende Frage ist ja, warum, also die ich mir schon mal gestellt habe, es gibt jetzt im Grunde zwei Modelle. Einmal das Modell von Borussia Dortmund und das Modell von Schalke 04. Gibt vielleicht noch andere Modelle und so, du bist jetzt Experte, aber lass jetzt mal einfach halten. So ein Sponsor von Borussia Dortmund wie Evonik ist nicht nur der Sponsor des Vereins, sondern auch Anteilseigner des Vereins. Warum macht Evonik sowas?
Da müsste man...
Und es geht nicht nur um Evonik, sondern scheint ja irgendwie so ein Konzept zu sein, wie man die Sponsoren an den Verein bindet und das Unternehmen irgendwie noch Teil von dem Verein hat. Also auch sowas wie Mitspracherecht oder was auch immer.
Das ist ja bei Bayern München letztendlich in ähnlicher Weise mit T-Com oder Telekom oder wer da jetzt dahinter steht und Audi
das,
und
Adidas.
Ja. Das hat Gründe. Erstmal, dass man diese Verknüpfung langfristig versucht auszurichten. Wenn ich ein Sponsor bin, bin ich ja für diese Vertragslaufzeit. Klar, kann ich dann auch versuchen, diesen Vertrag zu verlängern. Da konkurriere ich natürlich mit anderen Sponsoren. Wenn es gut läuft im Verein, wenn es schlecht läuft,
dann bin ich vielleicht auch froh, dass ich irgendwann mal rauskomme.
Ist der Verein froh, dass er den noch bekommt, oder man ist froh, dass man rauskommt. Und da ist es letztendlich auch so, es wird ja nicht um die Erlöse gehen, die in dem Zusammenhang damit generiert werden, über die Gewinne, die Borussia Dortmund oder Bayern München dort generiert, sondern es geht quasi um die Langfristigkeit der Bindung, denke ich mal, weil das ist irgendwo Liebhaberei dann auch, was da finanziell vielleicht rauskommt.
Aber also Allianz ist jetzt ein Anteilseigner der FC Bayern München AG, hat irgendwie einen Haufen Aktien von dem Verein. Aber das hat ja keinen unternehmerischen.
Also ich sag mal, bei Adidas kann ich mir schon gut vorstellen, dass die sagen, okay, Bayern München ist aus unserer Sicht wieder ein sehr gutes Vehikel, um unsere Marke zu transportieren, international vor allen Dingen. Adidas und Schalke ist ja auch irgendwie vielleicht ein Thema, dass Schalke da irgendwann auch gesagt hat, okay, war ein Thema demnächst. Weil Schalke das Gefühl hat, wir sind für Adidas ein zu kleines Licht anscheinend, und dann sind wir lieber für einen Mitbewerber.
Für Umbro das größte Licht der Welt.
Genau, dafür sind wir lieber ein starker Partner. Aber bei Evonik und auch bei Telekom kann man es auch wieder sich ein bisschen herleiten. Bei Evonik oder so kann ich mir das jetzt dann vielleicht nicht ganz so gut, oder Allianz vielleicht auch nicht ganz so gut erklären, was haben die jetzt von Bayern München so richtig, ne, oder Borussia Dortmund, aber...
Also das ist ja auch, das kann ja positiv sein für das Unternehmen, um andere Kunden zu gewinnen, aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel BVB-Fans jetzt beispielsweise, wenn es so welche gibt, sagen, Felddienst trinke ich nicht.
Das gibt's schon.
Das gibt's schon. Also es gibt mit Sicherheit sehr viele Schalker, die Felddienst trinken, weil es das Schalker Bier ist, und es gibt auch mit Sicherheit Dortmunder, die deshalb keinen Felddienst anrühren.
Ja, eben, das meine ich ja. Also ich habe zum Beispiel ein Problem, wenn ich eine Versicherung mit C irgendwie da abschließen soll, dann es gibt noch genug andere Möglichkeiten, dann muss ich die nicht unbedingt
unterstützen.
Also indirekt sehe ich ja da, dass ich dann die
eventuell. Du meinst die Versicherung mit S?
Nein,
mit C.
Continental.
Was hat Continental mit?
Signal Iduna Park oder was meinst du jetzt?
Genau.
Mit C, aber weiß ich jetzt nicht, ob wieder die Zusammenhänge sind.
Gibt's die nicht? Das war doch mal ein Sponsor zum Beispiel.
Ja. Damals, ach so, du hast auch kein Opel, weil die waren mal Sponsor von Bayern und heute von Borussia Dortmund.
Genau, deswegen.
Ah, du bist ja Professor, du fährst natürlich Ferrari. Was?
Nee.
Okay, also können wir irgendwie zusammenfassen zu dieser Konzernbilanz noch irgendwie was?
Also zu diesem Thema nochmal abschließend. Also ich bin, also Schalke sagt ja, dass er eine von drei Vereinen noch sind, die in dieser Struktur tätig sind. Das ist immer die Frage, ist das etwas Positives oder was Negatives, dieses historische Vereinsgehabe, sag ich mal so, darzustellen. Im Hinblick auf viele oder die meisten Fans sehen es vielleicht so, dass es eben als positiv empfunden wird. Auf der anderen Seite, es ist ja schön, wenn man jetzt auf Dauer dann vielleicht so ein Verein wird, und wenn das zukünftig wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, dann bin ich glücklich, dass ich ein Verein mit der dritte, vierte Liga spielt, nur weil ich im Verein bleiben möchte oder diese Strukturen beibehalten möchte. Das ist dann halt die Frage.
Du siehst das rein emotionslos, also als...
Ja. Aber das unterscheidet mich ja als Betriebswirt von euch.
Ja, klar. Genau. Absolut. Also ich will das jetzt auch gar nicht emotionalisieren. Das bringt uns ja faktisch dann auch nicht weiter. So fühlt sich halt gut an, dass ein Teil meines Mitgliedsbeitrags, dass mir Schalke gehört. Also zu 150.000stel.
ja, 150.000stel von diesen, was war das, 58 Millionen minus. Also
du hast auch noch Schulden bei Bescheid.
Das ist ja deswegen bin ich pleite.
Das ist ja zu berücksichtigen. Habt ihr schon mal in die Satzung geguckt?
Bestimmt, ja.
Dass theoretisch jetzt auch die Möglichkeit besteht,
zu sagen,
den Jahresbeitrag einmal jährlich, ja, das, in gleicher Höhe, ja, das war ja schon mal, ja, irgendwo im Gespräch zumindest. Ich habe es extra nochmal.
Tanja hat mal gesagt, wenn wir doch von jedem Mitglied 1.000 Euro, dann geht es uns doch, ja, gut. So. Ja.
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie groß das Risiko eigentlich ist, Schalke-Fan zu sein.
Und?
Naja, das ist der doppelte Jahresbeitrag dann in dem Fall. Ich kann jetzt nicht genau erkennen, wie die Gesamteinnahmen aus Jahresbeiträgen sind. Das ist dann nicht explizit zu erkennen.
Aber du weißt ja, was du für einen Jahresbeitrag bezahlst.
Ja, 50 Euro, aber das ist jetzt nicht der
Schnitt. Der ist gestaffelt, man kann aber eine Mischkalkulation
machen.
Keine
Ahnung, ab 60. Ich kenne die Altersstruktur der Mitglieder nicht und ich weiß nicht, wie viel davon Ehrenmitglieder sind. Also ab 60 oder ab 50 geht, oder ab 60, glaube ich, geht es wieder runter. Davor ist vor, keine Ahnung, 39 oder so ist er auch geringer, also vielleicht Durchschnitt 30 Euro, sage ich mal, 30 Euro mal 150.000 und dann wäre das, was da vielleicht zukünftig an Mitgliedsbeitrag noch zusätzlich kommen könnte aus
Peanuts, kann man das so sagen, also 4,5 Millionen Euro. Oder habe ich mich gerade verrechnet?
Also wenn es 5 Millionen Euro sind, das ist immer die Hälfte oder ein Drittel des Jahresfehlbetrages wäre dadurch ausgeglichen, wenn man das so ganz platt sagen würde.
Wenn Schalke den Jahresmitgliedsbeitrag verdoppelt, dann ist von dem Jahresfehlbetrag die Hälfte ausgeglichen.
Aber das ist immer so, wie wir würden sagen, sogenannte Ceteris Paribus-Bedingungen, wenn alles andere gleich bleibt. Aber wenn das so passiert, kann es ja durchaus sein, dass sehr finanziell sehr sehr sensible Mitglieder sagen, ja,
setz ich
mich erstmal vorbei.
Finanziell ja. Sehr sensible Mitglieder, die können Wörter, die BWLer, das ist unfassbar, ey. Wenn du eine arme Maus bist, dann musst du austreten aus dem Verein. So, das hat mich sensibel.
Ja, manche, es ist ja ganz so, dass die Struktur ja so ist, dass manche sparen sich das vom Munde ab. Da würde es für die sagen, auch selbst wenn ich das Doppelte bezahlen müsse, ist mir das egal. Und das ist dann so, deswegen diese Formulierung nicht, wenn man ein armes Schwein ist, sondern da gibt's dann welche, die sagen, ich bin's trotzdem. Es ist ja dann auch auch gut und schön, dass es da eben eine Religion ist und keine Mitgliedschaft in dem Sinne. Aber es gibt dann die sensibel sind im Hinblick, ob man sagt preissensibel oder ich würde in dem Fall Mitgliedsbeitrag sensibel sind.
Also ich sag mal, ich sehe hier das Wasser, das gute Saskia-Wasser von Lidl.
Genau.
Du scheinst auch ein preissensibler Typ zu sein.
Das ist die Qualität, für die ich mich hier entschieden habe.
Ah ja, okay. Welche Qualität? Für die Saskia, schlechte Saskia-Qualität hast du dich entschieden.
Preis-Leistungs-Verhältnis ist anscheinend in Ordnung.
Was Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich
ist. Das ist ein homogenes Gut. Also ob du das Wasser oder das andere Wasser, also insofern, aber es ist kein, die Mitgliedsbeitschaft ist kein homogenes Gut. Also ich kann jetzt
Ich kann nicht sagen, dann würde ich halt meins mitnehmen.
Mir ist es egal. Ja. Ich nehme dann einen anderen Verein, der günstiger ist, der dichter dran ist. Ich gehe dann nach
das ist echt absurd.
Nach ein geiler Gedanke, ne?
Nee, ich habe jetzt aufgehört mit Schalke. Ich bin jetzt für Bochum. Das ist echt, das geht ja nicht. Aber warum ist so ein Rationalist wie du, wenn ich das mal so sagen darf?
Schalke-Mitglied.
Schalke-Mitglied, ja.
Was billig.
Naja. Das ist doch nicht die Wahrheit. So, jetzt muss ich ja auch ein bisschen an dein Herz appellieren. Also irgendwie,
ja, weil Schalke ein geiler Verein ist und weil ein Teil meiner familiären Wurzeln aus Gladbeck kommt. Okay. Und ja.
Jetzt fehlt mir aber dennoch so die Perspektive, so wir haben jetzt die Konzernbilanz, du hast jetzt auch die letzten Jahre angesehen, du hast da eine krasse Excel-Tabelle, können wir die haben und veröffentlichen oder ist sie nur für dich?
Die könnt ihr gerne haben.
Dann können wir die nämlich mit zum Download stellen. Das haben gerade schon Leute auf Twitter gefragt, ob sie diese Excel-Tabelle haben könnten. Ich bin gespannt. Jetzt so ein Fazit brauche ich jetzt noch. Also ich hätte jetzt gerne die Bild-Zeitungsüberschrift zur Konzernbilanz von dir. Moderat kommt drin vor. Ist das gut?
Ich bin ja nicht der Pressemann hier. Das ist ja dann Elmar.
Ja, aber du weißt ja, was würdest du.
Ja, das ist ja immer so, wenn man für die Presse was schreibt, die Überschrift macht immer ein anderer.
Genau, und die dann, macht dann der Chefredakteur.
Dann fragt er, was hast du denn für die Überschrift über den Beitrag? Der hier konnte ich mir nicht aussuchen. Da.
Nein, der neue Ansatz, also das war früher so. Früher hat man gesagt, okay, das ist der Artikel, die Geschichte geht so und so und so und so. Und jetzt müssen wir noch am Ende eine Überschrift machen. Jetzt müssen wir aber von der Überschrift denken. Das heißt, ich hab erstmal im Kopf, was ist meine Schlagzeile und dann schreibe ich die Geschichte. Und ich glaube, die Schlagzeile ist.
Wie sieht's aus mit der Kohle?
Es ist. Ja.
Begeisterung sieht anders aus.
Begeisterung sieht anders aus. Wir haben ihn in der Ecke.
Ich frage, wie viele Anwälte jetzt von Schalke 04 denn dazu hören.
Also ist ja deine Meinung, oder?
Nein, wie gesagt,
nee, meine Meinung ist, dass die
Schwulitäten kommen.
Dass die wirtschaftliche Lage sich nicht verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr. Dass aber das Positive ist, dass die Planungskompetenz ich sag mal so, dass das Wasserkopf ist dort oben in Gelsenkirchen sehr, sehr gut ist und vor diesem Hintergrund das, was dort als Planung dargestellt wurden, annähernd eintrifft. Die Erlöse werden, denke ich mal, größer sein als das, was dort dargestellt ist. Das heißt aber nicht, wenn wieder außerplanmäßige Sachen sind, die ich für dieses Jahr nicht sehe, also zumindest nicht in dem erheblichen Maße wie der Weinzieleffekt, dass dann zumindest im nächsten Jahr ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird. Das heißt aber, dass das Eigenkapital dann über nächsten Jahre erstmal noch negativ bleiben wird, weil ich muss erstmal so viel erwirtschaften, wie dort ein negatives Eigenkapital ist. Und das werde ich im nächsten Jahr nicht erreichen, selbst wenn ich die Champions League erreiche.
Ich den Kehrer doch jetzt für 20 Millionen, also nur, das ist nur ein Gedankenexperiment. Ja, ich verkaufe den Kehrer für 20 Millionen, utopische Summe wahrscheinlich, aber egal. Dann habe ich doch die 12 Mille verbindlich, also 12 Mille Fehlbetrag. Jetzt bringe ich was durcheinander, oder? Der guckt böse.
Ich überlege gerade, wo das hinausgehen soll. Wenn ich den Kehrer verkaufe, muss ich den ja ersetzen. Und dann, also es ist immer das Problem, ich kann alles schön verkaufen. Auch mal der Hinweis auf hier transfermarkt.de oder transferpreise.de sagt für mich gar nichts. Da ist nämlich der.
Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Da steht drin.
Transfermarkt.de,
nein.
Doch.
Das hat mich auch erstaunt.
Das ist ja lustig.
Das fand ich
in dem Moment.
Was ich sagen wollte ist, du hast ja gesagt, Dispo, wir leben gerade im Dispo. Da gibt es jetzt diesen BWL-Bilanz-Fetischisten-Begriff, den ich leider vergessen habe. Aber wenn ich jetzt den Kehrer verkaufe und den durch einen eigenen Jugendspieler ersetze, dann könnte ich jetzt, also ein bisschen kleiner gekocht, dann ich verkaufe den für 20 Mille, dann kann ich die 10 Mille Dispo kann ich raushauen und habe noch 10 plus. Dann wird da nächstes Jahr drin stehen 10 plus. Bei allem gleich, wenn alles gleich bleibt.
Wenn alles gleich bleibt, wird aber nicht.
Das weiß ich. Ich habe ja nur versucht, nochmal
genau, weil der Jugendspieler muss wieder einen Vertrag bekommen und dann hat er ja auch wieder 2 Millionen.
Dann ist es aber so, wenn der Jugendspieler.
Wir haben sehr intelligent sensible Hörer und da.
Er muss ja spielerisch dazu führen, dass er nicht mehr Fehler macht als Kehrer. Wenn er dazu führt, dass er mehr Fehler macht, dann habe ich schlechtere sportliche Leistung. Ergebnis, das ist ja hier so ein Dilemma zwischen wirtschaftlichen und sportlichen Aspekt.
Gibt es eigentlich Bundesliga-Managerspiele für so BWL-Leute wie dich?
Weiß ich nicht.
Wo es gar nicht darum geht, wer da spielt, sondern nur, dass die Bilanz stimmt.
Ja, aber du kannst es ja nicht voneinander trennen und das ist ja auch rausgekommen.
Ja.
Also das ist ja, glaube ich, immer so eine Art Güterabwägung. Verkaufe ich Sané für so und so viel Geld? Ich weiß, dass ich dann sportlich mich verschlechter, also dass die Mannschaft nicht so leistungsfähig ist, dass ein guter Spieler fehlt, aber ist das dann halt irgendwie dann immer noch ein gutes Geschäft, weil ich den halt nicht 1:1 ersetze, sondern ich kaufe dann einen Spieler für 20 Millionen, habe ich noch 30 Millionen gemacht und gleichzeitig habe ich mich aber, sage ich mal, sportlich fast irgendwie vielleicht das Niveau halten können. Ne? Das ist ja, glaube ich, irgendwie Heidels und Peters tägliches Thema, dass man immer versucht, das übereinzubekommen. Ne? Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die sportliche Leistungsfähigkeit, und die dann sich gegenseitig immer wieder bedingen.
Ja, ich sehe das Problem. Im letzten Jahr hat man Umbruch gehabt, da gefühlt die Jahre davor hat man Umbrüche gehabt. Und auch in diesem Sommer wird es, wenn Goretzka und Meier eventuell gehen, wird's einen Umbruch geben. Dann gibt es noch andere Spieler, die angeblich unzufrieden sind. Dann haben wir wieder 5 Spieler vielleicht, die zu ersetzen sind. Dafür muss ich Geld in die Hand nehmen. Oder ich nehme kein Geld in die Hand, dann kommen Spieler, die vielleicht nicht ganz so stark sind, selbst wenn ich Geld in die Hand nehme und ich kaufe mir starke Spieler, da habe ich teilweise den Albert-Streit-Effekt, dass die dann auf einmal einen Vertrag bei unserem Verein bekommen, der dann irgendwie abgelebt oder abgedient wird und da emotionslos gespielt wird. Also das habe ich ja schon öfter erlebt, nicht nur in Verbindung mit diesem Namen. Und da sehe ich das Problem, dass wieder so ein Umbruch stattfinden muss. Und da steht im nächsten Jahr wieder drin, vor dem Hintergrund der Neuausrichtung des Lizenzspielerkaders haben wir außerplanmäßige Effekte in Höhe von. Das kann ich in dem Fall nicht ausschließen.
Ja, aber wenn du das jedes Jahr hast, dann ist das irgendwie dann auch nicht mehr so außerplanmäßig.
Ne? Ja, man schreibt es aber trotzdem jedes Jahr. Aber das ist jetzt nicht ein Problem von Schalke, sondern das schreiben alle, die das publizieren müssen, entsprechend rein. Und dann hat man noch gewisse andere Risiken mit Verletzungsrisiken und ähnliches, die sind ja völlig ausgeblendet. Und ich sag mal so, da ist ja Schalke in diesem Jahr im Vergleich zu den vergangenen anderen Jahren sehr positiv oder davon sehr gekommen. Wenig in Mitleidenschaft geraten. Aber jetzt nochmal auf diese Transfermarkt.de. Die machen ja gute Arbeit, das ist vielleicht mal ganz interessant, da reinzuschauen. Aber da steht ein Goretzka jetzt drin mit 40 Millionen, Meier mit 16 Millionen und wie heißt der wieder ausgesprochen? Biaccia
mit 15. Bianca, das ist der B-Händler aus Ummer.
mit 15 Millionen. Das sind 71 Millionen, die eigentlich so in dem Wert gar nicht da sind, weil die vergessen halt bei Transfermarkt.de, mal unabhängig davon, dass die Werte haben und Werte würde oder vermeintliche Werte haben, würde bedeuten, dass jeder bereit wäre, die zu zahlen. Also ich zahle die nicht und andere Vereine können die vielleicht auch gar nicht zahlen. Ja, aber das sind halt 71 Millionen, die eigentlich unabhängig von der Vertragslaufzeit, die wird da nicht berücksichtigt. Also und Goretzka ist nur 40 Millionen wert, wenn ich in dem Fall den für 40 Millionen jetzt verkaufen könnte. Kann ich aber nicht. Vertrag läuft aus und für mich als Schalke 04 ist das dann bei null zum Stichtag. Also dieser Verweis auf die sogenannten stillen Reserven im Kader ist aus betriebswirtschaftlicher, aus ökonomischer Sicht nicht so sinnvoll und die müssen ja auch ersetzt werden. Selbst wenn die weggehen, muss ich halt überlegen, was mache ich? Kann ich die aus dem Nachwuchsbereich ersetzen oder kaufe ich vielleicht zwei drittklassige Spieler, die das Potenzial haben, mal so erfolgreich zu spielen.
Okay, ja klar. Ich fasse nochmal für mich was zusammen. Mhm. Erstens, das vergangene Jahr lief nicht besonders berauschend. Sportlich ist da gleich wirtschaftlich. Zweitens, Schalke hat aber gute Leute. Also Schalke hat eine gute Führung, weil die eine gute Arbeit machen. Also das hast du, glaube ich, auch gesagt, dass die Planung stimmt, dass das hinhaut. Das ist, glaube ich, dann auch sowas wie das, Trostpflaster ist der völlig falsche Ausdruck, aber das, was Vertrauen erwecken darf beim Fan, beim Mitglied, dass da gute Leute sind und die wissen, was sie da machen. Und ohne Europa und ohne Transfererlöse hat Schalke mittelfristig ein Problem?
Vor allen Dingen ohne Europa-Transfererlöse würde ich jetzt nicht so sehen. Selbst wenn ich Transfererlöse hätte, muss ich die ja dann wieder reinvestieren. Also ist immer, dann gehen die wieder raus. Also ich denke mal, dass zukünftig mit diesen ganzen Umsatzerlösen, wenn ich da schaue, wo ist da Potenzial? Potenzial sehe ich bei Transfererlösen. Jetzt mal allgemein, aber nicht, wenn ich den Kader so sehe und die Vertragslaufzeiten. Da könnte Potenzial sein, haben andere Mannschaften, die haben ein besseres oder ein gefühlt besseres Scouting, wie beispielsweise Red Bull oder wie heißen die anders, RB Leipzig.
Raba sagen wir als Antikapitalisten.
die haben meines Erachtens besseres Scouting, die kaufen billig gute Leute ein, die sehr viel Potenzial haben und innerhalb von der kürzesten Zeit, das war ja beim BVB dem zuletzt auch so, verkaufen die für gutes Geld weiter. Da ist die Knappenschmiede gut und schön, aber in dem Bereich habe ich
gefühlt, Potenzial.
Sehe ich noch.
Also ich glaube, jetzt kommen wir wieder weg von deinem Rationalen, aber mein Gefühl ist, Heidel macht es besser. Also Harit ist gut, und Naldo geholt, also der war jetzt kein Geheimtipp, aber Da passiert irgendwie was. Also das,
ja, wenn ich auf Transferlöse aus bin, muss ich halt auch schauen, dass ich junge Leute mit Potenzial langfristig an mich binde, in die langfristige Vertrag. Ja. Umso größer ist natürlich auf der einen Seite das Risiko, wenn der dann doch nicht durchstartet, aber umso größer ist natürlich die Chance, dann Transferlöse zu generieren.
Das ist die ganze Zeit ein Risikogeschäft, permanent.
Ja, und das ist so, wenn das Risiko nicht wäre und wenn die Spannung nicht wäre, wäre es ja auch langweilig. Dann.
Du hast jetzt gesagt, du hast kein Geld bei der Anleihe investiert für die Dingens. Gibt es da einen Grund für, den wir wissen können, oder war dein Portfolio schon ausreichend toll?
Nee, also ich wollte mich jetzt nicht näher damit beschäftigen, wenn ich da eine Anleihe kaufe, muss ich letztendlich schauen, wie viel zeichne ich und lohnt sich das da, was ich zeichne. Also die Zinsen, die waren ganz gut. Ich hatte aber keine Lust, mich zu dem Zeitpunkt damit intensiv zu beschäftigen. Da hätte ich jetzt wie jetzt eine Woche mich vielleicht vorbereiten.
Nein, er sagt, wie viel Vorbereitungszeit hast du investiert hier für diesen Podcast?
Letzte Woche habe ich den Bericht gelesen. Also sagen wir so, an drei Tagen habe ich mich jetzt, nicht drei volle Tage.
Aber schon so gut 6 Stunden oder mit.
Ja.
Also irre. Leute, also ich komme jetzt in die Endkurve, ja. Also die letzte Kurve würde ich jetzt starten. Wenn du hast jetzt noch einen Konzernbericht-Abschlusssatz frei, wenn dir noch was auf den Nägeln brennt.
Ja, nee, wollte ich nicht.
Wollte ich nicht, bist fertig. Also ich bin auch fertig, intellektuell völlig durchgebrannt. Elmar, du scheinst noch ganz fit zu sein. Du hast aber auch gesoffen.
Das, also, ist ein bisschen ehrenrührig hier verlaufen, der Podcast, ne? Da ist mein verkorkstes Studium drin vorgekommen, dass ich gestern Abend mal nach vieler harter Tage Arbeit dann auch mal ein Bier getrunken habe. Das, also, ich weiß nicht, aber ist auch in Ordnung.
Wann kommt das mal vor, dass der Elmar Redemann mal ein Bier trinkt? Also.
Mein Ruf ist in der Hinsicht
sehr ironisch. Also. Aber die wissen auch schon, was sonst noch in Ilmenau gelaufen ist, ja? Also welche Farbe dein Zimmer hatte, nachdem du zurückgekommen bist?
Nein, die Geschichte wird nie erzählt.
Das ist ja jetzt auch privat. Haben die dich verarscht da oder was? Diese Sendung, was die sei, das ist gut, dass du da weggekommen bist.
Also, es war nicht mehr Königsblau gestrichen.
Also ich hoffe, also der Wunsch von diesem Podcast ist ja, dass ihr nach dem Hören immer ein bisschen schlauer seid als vor dem Hören. Da muss ich zugeben, das gelingt nicht immer. Ja. Manchmal ist auch einfach nur gute Unterhaltung oder nicht so gute Unterhaltung, aber ich hoffe, dass ihr heute ein bisschen schlauer seid, dass ihr mitgezogen seid, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, aha, okay, da kann ich mal irgendwie drüber nachdenken. Die Excel-Tabelle könnt ihr unter der Episode euch angucken. Ich bin völlig breit jetzt von allem, was du gesagt hast, Gerrit. Schon mal herzlichen Dank hierfür.
Ja, gerne.
Bis nächstes Jahr.
Also ich glaube nicht, dass man das jetzt jedes Mal dann irgendwie alles nochmal durchkauen müsste.
Wenn es wesentlich besser oder wesentlich schlimmer wird.
Du meldest dich bei uns, wenn die neue Bilanz vorliegt. Und das, hör mal, da müssen wir drüber reden. Schalke hat irgendwas geschafft, was ich nicht gedacht hätte oder sowas. So nach dem Motto.
Das ist ja cool. Also tatsächlich wird es dann immer kurz laut in dem Medienwald und wir haben es ja schon ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das auch mal irgendwie ein bisschen nüchterner zu betrachten. Jetzt haben wir hier so, und ich habe gerade gesehen, was dein Titel ist. Das, also der passt, also ein Tweet reicht nicht aus, um Professor Lalala, Habil, Doktor Lalala, das zu vertwittern. Irre. Einfach irre. Und ich vielleicht macht es mal Sinn, oder vielleicht hast du Bock, dass wir mal über eine Sendung wie 50+1 machen. Also, weil heute, jetzt gerade habe ich das Gefühl, am Ende der Episode, wir haben uns echt viel vorgenommen. So ein Konzernbericht ist echt alter Schwede, da steckt viel drin. Aber es gibt halt so kleine Themen, die man mit so einem Superexperten wie dir auch mal besprechen könnte im Fußballbusiness. Ja, also was heißt 50+1? Wie könnte man so einen Verein neu aufstellen? Also ich habe so versucht, so ein paar Fragen da reinzustreuen. Die haben wir dann immer nur kurz beantwortet, weil ja der Rest schon so erschlagend war. Vielleicht kommen wir nochmal zusammen, Gerrit.
Gerne, ja.
Ja.
So, jetzt kommen die Schlussworte. Ne? Die Schlussworte sind, wir brauchen eine Loge. Genau. Also ist jetzt so, wir haben heute nochmal bewiesen, dass wir es drauf haben.
Ja, früher konnten wir ja immer nur sagen, ja hier, wir sind doch in Ordnung. Jetzt können wir sogar sagen, ja hier, wir sind nicht nur in Ordnung, sondern wir haben auch richtig was drauf.
Expertise haben wir, ja. Also wir haben ein Expertennetzwerk mittlerweile um diesen Podcast herum gebaut, das ist unfassbar. Und unser Ziel ist seit Episode, fast seit Episode 1, dass uns endlich mal jemand so Logenkarten gibt. Und die Sache ist jetzt folgendermaßen, ne? Liebe Sponsoren des FC Schalke 04, die ihr alle eine Loge habt, wir können uns eure Bilanz auch mal angucken. Wir können das aber auch sein lassen. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
Gibt es eigentlich schon einen Bilanz-Podcast?
Also gibt es bestimmt. Ich meine, die machen ja irgendwann auch in ihrer Freizeit.
Wir finden ja die Technik.
Also, Schlussworte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Glück auf.
Glück auf.
Glück auf.
Ah nee, stopp, Elmar. Weißt du, was wir machen? Wir machen noch was. Und zwar, jeder, der mir eine E-Mail schreibt unter kontakt@blauer.salon oder einen Tweet schickt mit dem Stichwort Knäckebrot, darf sich zertifiziert fühlen als Vorlesungsteilhaber,
genau.
Konzernbilanz 1 bis 10 Druckbetankung Blauer Salon, oder?
Genau, Rechnungswesen mit Bravour bestanden heißt es dann in
ja,
der Antwort.
Stichwort Knäckebrot war nämlich auch so trocken wie Knäckebrot.